wunderschön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr auf euch. Bundesliga heute mit fantastischer Besetzung. Wir haben richtige Stargäste am Start. Wer das ist, das erfahrt ihr nach dem kleinen Opener hier.
Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Tada! Schön, dass ihr da seid, meine Damen und Herren. Zu dieser heutigen Ausgabe Bundesliga begrüßen wir ganz herzlich den weiten Weg aus Ingolstadt angereist. Ralf Kunesch, meine Damen und Herren. Und er hat extra den Release von Cyberpunk um 5 Monate verschoben, nur um hier sein zu können. Herzlich willkommen, Fabian Döhler, der endlich mal unter Beweis stellen wollte, dass er neben ohnehin erfolgreichen Spielen auch was anderes kann, nämlich über Fußball reden. Freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben lange um dich gebuhlt und endlich haben wir dich bekommen. Und was ich verschweigen werde, denn in den ersten 10 Sekunden eines Videos entscheidet sich, ob Leute weiterschauen oder nicht, ist das Fehlen von Tobias Escher, der heute leider nicht kommen konnte. Das werde ich euch nicht verraten, damit ihr nicht abschaltet.
So. Ja. Ne? Man muss jetzt sagen, Fabian, viele wissen das nicht, ist BVB-Fan. Wir haben uns gesagt, trotzdem.
Ja. Und wir haben extra den Schalke-Aufkleber.
Ich habe mich komplett unter Kontrolle.
Erneut. Ja. Das werden wir sehen. Ja. Wir reden nämlich direkt am Anfang über deine Borussia, darf man sie so nennen, deine Borussia.
Ja.
Die haben eine schwierige Hinrunde gehabt, nicht gänzlich unerfolgreich, aber doch irgendwo gefühlt unter den Erwartungen. Und dann hat man im Winter einen ganz beachtlichen Transfer getätigt. Die Rede ist natürlich von Haaland, der viele Optionen hatte, sich am Ende für Dortmund entschieden hat. Niemand wusste so genau, was von dem Jungen zu erwarten ist. Und dann kommt er einfach mal von der Bank und schießt 3 Tore. Wie fühlt sich das denn an?
Gut. Du machst vorher noch die Witze über Aubameyang, der damals ja sein erstes Spiel, allerdings zum Saisonstart, gegen Augsburg gemacht hat mit 3 Toren. Dann passiert es und du freust dich. Und dann kommt aber schon das, wenn du einen Verein über längere Zeit begleitest, kriegst du ja auch so mit, wo es ein bisschen hapert. Und dann fällt dir auf, dass ein 19-jähriger Norweger, der bis vor kurzem in einem österreichischen Farmteam gespielt hat, dass der auf dem Platz den Jungs sagt, wie es lang geht, der kommt rein, gibt die taktischen Anweisungen, der gibt nach dem vermeintlichen Abseitstor ganz am Anfang, zum vermeintlichen Ausgleich, wo der erstmal Abseits gepfiffen macht, also sofort weiter, treibt die alle an und das zeigt dir dann nämlich dann schon ein bisschen im Nachgang so auf, was ist eigentlich in der Mannschaft nicht in Ordnung, dass er sofort das Kommando übernimmt, du siehst nichts von Reus, du siehst nichts von Hummels, sondern ein 19-jähriger Norweger pusht die komplette Mannschaft nach vorne, so schön das ist, gleichzeitig fragst du dich, was passt denn da eigentlich nicht? Wie kann das denn sein, wenn ein 19-Jähriger bei den Bayern nämlich spielt?
Ist er eigentlich Norweger?
Dann hält er die Klappe. Ja, erstmal, also Davis hat nicht, kam aus Kanada, der hat nicht erstmal den Jungs gesagt, ja, jetzt aber mal vor, sondern er hat gesagt, oh cool, ich spiele mit. Und das ist für mich so ein bisschen die Kehrseite hier, da kann er nichts dafür, mega geiler Transfer, aber du fragst dich halt schon, was stimmt eigentlich in der Hierarchie und bei der Mannschaft nicht, dass er sofort irgendwie der Leader auf dem Platz ist und danach auch Zorc sagt, ja, so einen Typen haben wir gebraucht, einen 19-Jährigen.
Aus Norwegen.
Ja, aber geile Buden.
Ja. Ja, Hammer. Ich finde, es muss ja nicht direkt ein Defizit sein, was die anderen haben, wenn er etwas mitbringt. Er hat offensichtlich ein ziemlich krasses Selbstvertrauen. Also er hat einfach auch eine gewisse Ausstrahlung. Einfach auch schon aufgrund seiner Statur. Und der weiß natürlich auch, dass die halbe Fußballwelt hinter ihm her ist. Und was man so mitkriegt, der war ja irgendwie schon als Rapper unterwegs und so. Ist, glaube ich, ein Typ, der einfach so, generell ein großes Selbstvertrauen hat. Dann weiß er, dass er da hingekommen ist für insgesamt im Gesamtvolumen einen der größten Transfers, die Borussia Dortmund gestemmt hat. Ich finde das eigentlich, ich würde nicht automatisch sagen, was fehlt da, sondern es ist doch einfach gut, dass man jetzt noch sowas zusätzlich hat. Ich glaube auch, aber dass jetzt zum Beispiel man nicht überinterpretieren sollte, wenn er da reingeht und sagt, wir spielen jetzt 4-2-3-1, weil der Trainer sagt, wenn du eingewechselt würdest, hätte wahrscheinlich auch Schmelzer gemacht, wenn er eingewechselt worden wäre, hätte auch gezeigt, so Leute, wir spielen jetzt 4-2-3-1, wenn der Trainer gesagt hätte,
sagt. Es waren schon noch anderen. Die Gesten nach den Toren auch. Also ich freue mich weiterhin cool, dass er dabei ist.
Ich war überrascht,
möchte mal so sagen, wie schnell das doch ging, wenn du gefühlt vor 3 Tagen zum ersten Mal mittrainiert hast und dann kommst du dahin, machst die 3 Buden auch so cool und gibst dann die Marschrichtung vor und alle machen mit.
Ich verstehe genau, was du meinst. Es ist weniger dieses Leadertum, sag ich mal, was er mitbringt, sondern was halt auffällig ist, wie du ja auch richtig gesagt hast, es macht halt sichtbar, wie wenig das bei den anderen da gewesen
genau.
ist. So, das ist das halt, diese Diskrepanz offenbart das dadurch natürlich.
Ja.
Das fand ich auch ein bisschen seltsam, und wir haben ja auch in Erinnerung noch häufiger darüber diskutiert, über diese sogenannte Mentalitätsfrage, ob es vielleicht bei Dortmund eben genau daran hapert, dass so ein bisschen diese Leader-Typen fehlen. Ja. Und ich finde, das ist eher eine Bestätigung dessen, so, dass da so ein junger Spieler reinkommt und genau diese Dinge verkörpert. Eine Frage an dich, Ralf. Man neigt natürlich sehr dazu, jetzt total Euphorie zu verfallen und sagen, boah, da hat man sich aber richtig einen Jungen geangelt. Aber lass uns das Ganze mal versuchen, auch sportlich ein bisschen zu analysieren. Inwiefern haben auch die Augsburger Haaland zu diesem Traumdebüt eingeladen, weil sie trotz 3-1-Führung, trotz 3-3 immer noch so viel Platz gelassen haben, dass er wirklich auch eingeladen wurde, diese Tore zu schießen.
Ich habe mir zu den meisten Spielen habe ich mir einfach ein paar Notizen gemacht und guck einfach mal nur, was habe ich zu Augsburg BVB geschrieben? Das ist erste Halbzeit, das ist zweite.
BVB Defensive, zweite Halbzeit, Augsburg Defensive. Fragezeichen. Ja, okay.
Das ist jetzt mit was fangen wir an?
Dann fangen wir an mit meiner Frage, nämlich mit
Augsburg Defensive. Also zweite Halbzeit Augsburg Defensive. Wenn man sich einfach nur die Tore, schau dir nur die Tore an, dann fragst du dich halt wirklich. Spätestens wenn so ein Typ reinkommt, und die gucken ja auch Fußball, die wissen ja, die stehen ja nicht da und wer ist das denn, sondern die wissen ja um die Stärken. Und du stehst immer noch 40 Meter vor dem eigenen Tor, lässt unendlich viel Platz nach hinten, und Dortmund kann ein ums andere Mal einfachste Bälle hinter die Abwehr spielen. Also wirklich, das ist
der war erste ja kein war schon,
Fußball, ja. Es war doch keine große Fußballkunst. Okay, der von Sancho, das war schon. Aber selbst da, ein Riesenraum zwischen der letzten Kette und dem Torwart. Sancho macht das natürlich überragend, wie er den runternimmt, vorbei, alles wunderbar. Aber du schaffst es in so einem verrückten, spektakulären Spiel gegen Borussia Dortmund in Führung. Du gehst in Führung, geht die zweite Halbzeit los, du legst das 2-0, dann 2-1, dann 3-1. Spätestens da muss doch eigentlich mal sein, okay, entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir überrollen Dortmund jetzt und die kriegen 5 und 6, oder jetzt müssen wir aber gucken, wie wir das über die Runden kriegen. Nicht damit meine ich nicht, wir mauern uns hinten ein und ne, mit allem Mann im 16er, aber wir spielen clever. Und das, was Augsburg in der zweiten Halbzeit gespielt hat, hatte nichts mehr mit clever zu tun. Und dann kam die Art und Weise Augsburgs, kam der Spielweise Dortmunds mit der Einwechslung Haalands komplett entgegen. Also das für mich viel zu leicht aus Augsburger Sicht das Spiel aus der Hand gegeben. Ja, natürlich hast du gemerkt, dass da noch mal so ein Ruck kommt mit Haaland, dass da so ein ja auch so ein Brecher eingewechselt wird, aber trotzdem aus Augsburger Sicht für mich zu leicht. Also das lässt sich auch verhindern. Die Tore ließen sich verhindern.
Ja. Also denke ich, die wahre Reifeprüfung,
Freitag.
Standardbestimmung am Freitag, ja.
Wird unangenehm.
Er muss ja wahrscheinlich von Anfang an spielen, ne?
Was ist am Freitag?
Albern.
Heimspiel Köln.
Ja, Köln jetzt mit 4 Siegen in Folge, das gab's das letzte Mal, was habe ich heute gehört? 2002 oder so.
Ja, ich habe immer gesagt,
ziemlich lange.
Der Gisdol, der kann was.
Ja, der hat beim HSV ja auch gezeigt, was er drauf hat.
Ja. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass die Leistung, egal ob Trainer oder Spieler beim HSV, ist nicht repräsentativ für das Leistungspaket
der jeweiligen Person. War ja klar, dass er Erfolg haben
wird. Ja.
Und dann wiederum, weil ich hier jetzt noch habe, BVB Defensive, erste Halbzeit, nicht ausreichend. Also wenn ich das
1-0, höflich formuliert.
Das 1-0 von Hazard wunderbar vorgelegt, wo er wen spiele ich jetzt? Ja, ich spiele einfach mal in die Richtung, wo vielleicht einer stehen könnte. Dann die Abstimmung im Zentrum, nicht gut bei beiden Toren. Zwei identische Tore, wo die Innenverteidiger im Prinzip es versäumen, den Stürmer zu markieren. Es gibt drei Möglichkeiten, wie du so ein Tor verhinderst, wie die beiden gefallen sind. Ich weiß nicht, ob ihr sie noch vor Augen habt mit dem Querpass und dem Tor. Ich sehe gerade, wenn wir in der Totalen kurz bleiben, dann mache ich hier einmal kurz Taktikschulung. Wenn der Ball von hier reinkommt, gibt's drei Leute, die das Tor verhindern können. Das erste ist der Außenverteidiger, der diesen Pass überhaupt erstmal blockiert.
Piszczek in dem Fall,
ne? Nee, das war Hakimi, aber der kam nicht hinterher, weil er nicht mit diesem Rückpass von Hazard gerechnet hat.
Der zweite, der das unterbinden kann, ist der ballnahe Innenverteidiger, der eben so stehen muss, dass der Ball zwischen dem Torwart und ihm nicht möglich sein darf. Ja, dann besteht natürlich immer die Gefahr, gehe ich zu weit nach vorne, lässt sich der Stürmer fallen und der Rückpass. Okay, aber der Ball ist 99-prozentig drin. Den Ball hast du immer noch einige Spieler zwischen dem Stürmer und dem Tor quasi zum Blocken. Und das Dritte, das ist immer das Schwierigste, ist der ballferne Außenverteidiger, der dann hinschiebt und quasi noch als Letzter irgendwie rettet. Aber nichts von den dreien hat bei Dortmund zweimal hintereinander nicht funktioniert. Und das wundert mich, weil mit Mats Hummels hast du Punkt 2 und 3 kannst du mit Kommunikation lösen. Und wenn du dir das im Fernsehen mal anschaust, alle gucken nach draußen, alle gucken auf den Ball, aber keiner guckt nach dem Spieler, der im Zentrum im Prinzip den Ball über die Linie drückt. Weil von hier außen wird wahrscheinlich kein Tor fallen. Mhm. Also der wird ihn in den seltensten Fällen von hier in den Winkel schlagen. Es ist die Flanke kommt oder der Querpass und der Spieler in der Mitte ist der Gefährliche. Und das sind Sachen, zweimal passiert gegen Augsburg. Das darf einmal in 6 Wochen passieren, nicht zweimal in einem Spiel. Vor allem nicht auf dem Niveau, auf dem Dortmund unterwegs sein will. Weil nicht jede Mannschaft spielt dann so naiv, wie es die Augsburger in der zweiten Halbzeit getan haben. Mhm. Und da kannst du auch Haaland und sonst wen bringen. Bei anderen Gegnern funktioniert das dann nicht mehr. Und jetzt ist es noch mal gut gegangen, ja. Die Dortmunder freuen sich. Aber da war ich wirklich erstaunt über die Abstimmungsprobleme bei den Dortmundern in der Defensive. Und unter Umständen jetzt dann am Freitag gegen Köln, um vielleicht da kurz den Ausblick zu nehmen, die Kölner momentan halt deutlich stabiler. Ich weiß nicht, ob die sich eine 2-Tore-Führung nehmen lassen.
Ja, Köln kommt tatsächlich mit Rückenwind 4 Siege in Folge, völliger Wahnsinn. Von einem fast schon abgeschlagenen Abstiegskandidaten haben die sich mal eben ja hochgearbeitet auf Platz 13.
Also wirklich die. Ich werde es bereuen, wenn ich jetzt sage, dass Cordoba zum Glück nur zu Hause trifft. Ne? Das, das wird mir gut um die Ohren fliegen am Freitag, aber hey.
Ja, ist natürlich auswärts in Dortmund.
Und nichts zu verlieren. Mal, ne? Das ist immer dieser Punkt, wo wir dann auch in der folgenden Sendung, weil ich kann ja schon in die Zukunft denken, noch drüber reden werden, wenn du halt sagst, hey, gegen Dortmund kann ich nur gewinnen. Das spielt schon immer mit rein.
Und du hast diesen Druck nicht mehr, ne? Also Köln hatte am Anfang, was heißt am Anfang, vor 4 Spieltagen noch diesen Druck, ey, du musst, egal gegen wen du jetzt spielst, du musst jetzt punkten.
Ja.
Und das haben sie jetzt nicht mehr, diesen massiven Druck, ne?
Sie brauchen nicht diese ganzen Bonuspunkte mehr. Mhm. Also es reicht, wenn sie gegen ihre direkten, aber sie müssen jetzt nicht mehr, Gott, wir müssen irgendwie uns da noch Punkte holen. Ich glaube, das fällt raus und das hilft. Ja.
Du wirst natürlich, sage ich, der ganzen Rückrunde all den fehlenden Punkten hinterherlaufen, aber du hast dir jetzt eben diese Position erarbeitet, dass du sagst, okay, wenn wir unsere normalen Hausaufgaben machen, unsere Pflichtaufgaben, dann schaffen wir den Klassenerhalt. Du hast Bonuspunkte gesagt, wenn es dann gegen Bayern und Dortmund und Co. geht, das sind Bonuspunkte für die Kölner. Klar, schön, wenn du sie trotzdem holst, aber du hast jetzt eine deutlich entspanntere Situation als beispielsweise Bremen oder Düsseldorf. Und mit 4 Siegen in Folge, das ist schon beeindruckend.
Um das leidige BVB-Thema abzuschließen. A, gewinnen sie das Ding am Freitag und B, Dortmund spielt er und macht ein geiles Spiel? Unser blonder Freund? Was sagt ihr?
Ja, ich glaube, dass er wieder auf der Bank sitzen wird zu Beginn. So kennt man Favre.
Ja,
ein bisschen provoziert. Ich glaube ganz ehrlich, dass Favre dann auch so ein bisschen sagt, ich lass mir nicht sagen, nur weil der eine überragende Leistung gespielt hat, heißt das noch lange nicht, dass der bei mir gesetzt ist.
Ja.
So schlecht schätze ich ihn auch.
Ja. Aber ich muss sagen, ich finde, das ist wirklich ein Puzzleteil, was im Spiel vom BVB gefehlt hat. Und das Positive, was ich beim BVB sehe, weshalb sie auch für mich immer noch ein Titelkandidat sind, ist, dass eben viele Spiele, dass sie teilweise die Spiele gewinnen, obwohl viele Spieler, zum Beispiel auch ein Reus in dem Fall, ja nicht kein gutes Spiel gemacht hat oder so, nicht an ihre Topform kommen. Und man sich immer fragt, wenn dieser Knoten platzt, dass die in so einen ähnlichen Liverpool-mäßigen Rausch, wenn alle Spieler, die Dortmund da hat, oder die Topspieler, die immer spielen, wenn die alle an ihre Formgrenze kommen, dann macht einem das schon ein bisschen Angst, weil sie sind immer nooch im Rennen und haben bislang eigentlich noch nie, glaube ich, 2 gute Halbzeiten gespielt in dieser Saison. Also
wie Rocket Beans, ne?
Aber ich finde,
ich habe doch Topform.
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass das sehr, sehr schwer werden wird für Dortmund, weil die Bayern kommen aus einer ganz schweren Hinrunde. Die sind eigentlich die Krisenmannschaft, ja, mit Trainerwechsel und dann auch unter Hansi Flick auch paar Niederlagen gehabt. Und die haben jetzt 3 Punkte Vorsprung plus besseres Torverhältnis vor Dortmund. Und sie haben Dortmund im Aufeinandertreffen dominiert. So. Von daher, Leipzig ist 7 Punkte weg. Und die spielen auch bockstark. Ich glaube nicht, dass Dortmund noch Meister wird. Dafür sind sie zu weit weg einfach. Und die sind auch in meinen Augen zu inkonstant. Also die Inkonstanz ist zu konstant. Und dass es immer wieder andere Mannschaftsteile sind, die abfallen. In dem Fall jetzt ist es die Defensive. Ja, jetzt hat, gut, jetzt lass uns mal nicht drüber hinweg schauen. Die haben zwar 5 Tore geschossen, aber die Art und Weise, Ralf hat's ja auch gerade irgendwie schön gesagt, Augsburg hat die eingeladen. Wenn Augsburg nicht völlig durchdreht im Kopf und sich selbst so euphorisiert, dass sie denken, okay, wir schießen die jetzt 6-1 ab. Wenn die cleverer spielen,
3-1 oder 3-2,
sich hinten reinstellen, dann schießt Haaland keine 3 Tore, dann gewinnen die nicht 5-3 Dortmund, sondern vielleicht quälen sie sich in Last Minute zu einem 3-3 oder sowas. Und dann ist die Stimmung ganz anders. Nur weil sie jetzt durch diesen Hattrick ist auf einmal die Stimmung so gut, obwohl eigentlich weite Teile des Spiels das gar nicht hergeben, diese gute Stimmung.
Ich schau einfach mal, wie offen die Augsburger bei 3-1, 3-2, 3-3 und 3-4, bei 3-4 sage ich, okay, komm, wir müssen auch noch mal nach vorne. Aber spätestens dann mit dem 3-3 musst du eigentlich sagen, okay, bevor das hier komplett
liege ich eine halbe Minute auf dem Ball.
Zum Beispiel.
Ja, klar.
Aber noch mal was Positives bei Dortmund. Habt ihr das Tor von Julian Brandt gesehen?
Ja.
Hübsch. Ja. Macht er gut. Das ist zum Beispiel jemand, Sancho, Brandt, das sind zwei, die fangen Reus so ein bisschen auf, wenn Reus nicht an sein Leistungsmaximum rankommt. Und dann sind wir bei der Inkonstanz. Erinnere dich mal an Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim, das letzte Spiel vor der Winterpause, wo du dir auch sagst, so wie gibt man so ein Spiel noch so aus der Hand? 3 ganz, ganz bitter nötige Punkte, die man da wirklich auch verschenkt hat. So wie du das Spiel verloren hast, definitiv verschenkt. Jetzt ist es am Samstag gut gegangen. Köln würde es, glaube ich, ein bisschen cleverer machen als Augsburg.
Ich freue mich
wirklich drauf. Diese 7 Punkte auf Leipzig. Boah.
Ja, wenn die Bayern vor Leipzig stehen, ist schon in Ordnung.
Ja, es ist das wissen wir alle, wie man in Dortmund auch.
Dafür hast du bei Leipzig dazu werden wir ja dann gleich auch noch kurz kommen, zumindest ergebnistechnisch zu viel Konstanz drin.
Ja.
Als dass du.
Wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, ne, wenn der Knoten platzt, wenn der Knoten nicht platzt, wenn sie weiterhin so wackelig spielen, dann nicht. Aber ich glaube, dass Dortmund jederzeit mit dem Personal, das sie haben, auch die Möglichkeit haben, eine Siegesserie zu starten. Und ich finde, die Bayern haben einen sehr dünnen Kader. Und da darf verletzungstechnisch nicht mehr viel passieren. Für mich ist das natürlich, ja, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, ist ja klar, wer die Favoriten sind. Aber ich sag nur, man sollte Dortmund aus dem Titelkampf noch nicht komplett abschreiben.
Aber ist es dieses Jahr nicht so ein Jahr bei Dortmund, wo dieses, wenn der Knoten platzt, dazu warten wir jetzt schon zu lange drauf?
Es ist gerade mal eine Halbzeit, es sind noch 17 Spiele, da kann auch so viel passieren. Und das kann schon in 2 Spieltagen wieder alles so eng sein und da kann noch, was weiß ich, sich verletzen und so. Natürlich, nach Stand heute wäre es ja bescheuert, was anderes zu sagen, als dass Leipzig und Bayern die Nase vorne haben. Ich sag nur, das Potenzial von Dortmund ist trotzdem noch in einer gewissen Schlagweite. Und das, obwohl eigentlich, wie gesagt, noch ja, obwohl Favre Trainer, obwohl noch nicht 2 gute Halbzeiten diese Saison
gespielt. Ja, aber ich meine, ich gebe dir recht, was ich zum Beispiel meine, ist, dass bei den Bayern ist das ja eine ähnliche Situation.
Natürlich.
Und wenn du dir anguckst,
aber die Bayern welche Mannschaft, auch keine ab.
Welche Mannschaft hat mehr Luft nach oben, dann ist es eigentlich erstaunlich, dass die Bayern nach so einer Hinrunde quasi überhaupt 3 Punkte vor Dortmund stehen können. Aber das ist ja das Erstaunliche.
Die haben wie viel 45 Tore in einer Halbzeit geschossen? In einer Halbserie.
Ja, aber die haben ja trotzdem
auch gehabt davon, also 42.
Oder? Ja, aber ist ja egal. Aber
die haben ja trotzdem auch viele Punkte gelassen.
Ja, unnötig. Aber Bayern-Krise ist auch, das Krise musst du wirklich auch immer in Anführungsstriche setzen. Bayern-Krise ist, weiß ich nicht. Und ich sag ja auch nicht, dass die Bayern nicht Titelkandidat sind. Ich sag ja nur, Dortmund soll man nicht abschreiben. Ja,
das ist
ja
okay.
Mir fällt gerade ein sehr passendes Zitat von Jürgen Klopp ein, der mal sagte, das Schöne am Fußball ist, dass zu 80% über Dinge gesprochen werden, die noch gar nicht passiert sind.
Deswegen, Gladbach war ja schon Meister. Thema Nummer 2, ne?
Die waren schon
ein bisschen Meister. Bevor, hier muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Ja.
Ja, bitte.
Ich habe gedacht, hier, dass wir jetzt hier auf Punkt 2 langsam mal kommen.
Ja, oder? Lass uns das tun. Ja. Machen wir das doch. Von einer Borussia zur anderen.
Ja.
Gladbach war schon deutscher Meister, du hast es gesagt, haben sich auf den letzten Metern quasi abfangen lassen von Leipzig und den Bayern, zumindest Stand jetzt. Sind sie noch auf Platz 3, aber Dortmund wird vielleicht auch noch kommen. Und das ist wieder die Schnelllebigkeit des Fußballs, ne? Also Gladbach war wirklich recht, ich meine, es war ein früher Zeitpunkt, aber sie waren recht souveräner Tabellenführer. Und jetzt, wenn man mal guckt, so, hey, 2 Punkte auf Dortmund, 2 Punkte auf Schalke. Gut, Leverkusen selbst ist jetzt auch kein Musterbeispiel der Konstanz. Aber die Champions League hat selbst Gladbach nicht sicher. Also das wird noch ein harter Kampf für die Borussia. Und im direkten Aufeinandertreffen gegen eben jeden Champions League-Konkurrenten aus Schalke musste man jetzt eine verdiente Niederlage, kann man das so sagen, einstecken?
Mhm. Kann man schon so sagen. Ich finde auch
Wo habt ihr geguckt?
Fernsehen. Wo haben wir geguckt? Auf, das war das Freitagsspiel.
Ja.
Das gucke ich immer auf der Zone.
Mhm. Da, wo ich ein scharfes Bild habe, gucke ich immer.
Ich fand das schon eine starke Leistung von Schalke und fand auch, mit Gregoritsch haben sie sich auch wieder so einen cleveren Transfer gesichert, der sowieso wie so ein.
Ja, das war. Der Haaland Schalkes.
Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, weil das ist natürlich schon nochmal vielleicht ein bisschen ein Unterschied, aber es ist tatsächlich so ein Puzzlestück, was im Schalker Spiel vielleicht so ein bisschen gefehlt hat und deshalb auch so ein kleiner Glücksgriff, dass der auf dem Markt war. Man hat gehört, Werder hat sich auch um Gregoritsch bemüht. Und angeblich wollte Augsburg nicht, dass er zu Bremen wechselt. Es gibt so Andeutungen, zumindest von Baumann.
Ja, was auch clever ist.
Was klar ist, weil Bremen mehr Konkurrent ist für Augsburg als Schalke. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen beeindruckt, dass Schalke sich jetzt wirklich da oben langsam festbeißt und unter David Wagner so eine Entwicklung nimmt und tatsächlich sogar auch mal ab und zu Offensivfußball zeigt. Das ist man ja jetzt auf Schalke auch nicht gewöhnt. Also, oder?
Ich habe seit Jahren kein Spiel mehr von Schalke gesehen. Ich weiß es nicht.
Kenn ich mal die Derbys?
Ja. Oder was? Nee, hab ich alles nicht gesehen.
Das war, glaube ich, aus Dortmunder Sicht die letzte Zeit nicht so.
Ja, also man muss tatsächlich sagen, dass Schalke, genau wie du sagst, jetzt auch wirklich anfängt, auch mal ein bisschen konstruktiven Fußball zu spielen. Aber die haben auch echt einige gute Leute, ne? Also Serda, finde ich, spielt eine überragende Hinserie.
Top-Torschütze von Schalke.
Ja, aber auch der, also nicht nur das, ne? Auch so, wie der vorangeht. Der ist eher so das Haaland-Schalkes, was die Mentalität angeht. Ne? Also wie der kämpft, wie der Gas gibt, so, der ist selbst torgefährlich, der bereitet vor, der geht hin, wo es wehtut. Und ich fand ja so, seine Nationalmannschaftsberufung, da haben natürlich auch viele Leute gefehlt und da haben einige gesagt, so ja, okay, jetzt spielt er sich erstmal fest bei einem Pflichtspiel, weil das ja auch bei ihm auch immer die Frage ist, spielt er für die Türkei, spielt er für Deutschland oder so? Und dann ist manchmal sagen dann Leute so, ja, der wurde nur eingeladen, damit er sich festspielt und so. Nee, ich finde, der hat das auf Schalke wirklich gerechtfertigt, mit starken Leistungen. Dann hast du, klar, haben wir oft gesagt, den Harit, aber auch der Mascarell, starke Spiele teilweise gemacht. Also Schalke ist gefallen.
Er ist mittlerweile Captain bei Schalke übrigens, Omar Mascarell.
Ja. Und macht das auf der 6 richtig, richtig gut. Ja, diese Aussage mit destruktiv ist, glaube ich, noch ein bisschen gefärbt von dem, was die Schalker die letzten Jahre gespielt haben.
Ja, klar.
Jetzt unter David Wagner hat sich das schon ein Stück weit verändert. Und ich muss tatsächlich, und das habe ich bei Twitter auch bereits angekündigt, ein bisschen ein kleines Loblied auf Schalke singen. Das, was sie mittlerweile wirklich spielen, und das war auch am Freitag richtig stark taktisch, sehr, sehr gut eingestellt auf das, was Gladbach spielen wollte. Du hast, worauf wollte ich hinaus? Jetzt habe ich das fast schon wieder vergessen. Du hast in der Anfangsphase, haben die Gladbacher relativ gut begonnen. Dann so ab der 10., 15. Minute hat Schalke wieder das Sagen gehabt, bis 5 Minuten vor der Halbzeit. Das war noch mal eine gute Phase der Gladbacher. Aber die zweite Halbzeit hat Schalke gehört und Schalke spielt. Das erinnert tatsächlich so ein bisschen an das, was David Wagner bei Huddersfield hatte, dass er eine Truppe auf dem Platz hat, die wirklich so als kompletter Block funktioniert. Und daher vielleicht auch so ein bisschen dieses Destruktive. Aber Schalke zu bespielen ist unheimlich schwer. Und gegen Schalke auch. Weil Schalke im Spielaufbau, wenn sie den Ball haben, das Mittelfeld mehr oder weniger aufgibt. Es ist tatsächlich Mascarell, der einzige im Zentrum, der nominell Mittelfeld spielt. Ansonsten die Außenverteidiger extrem hoch. Schalke hat sehr schnell ganz viele Spieler in vorderster Linie, meistens damit auch im gegnerischen, im offensiven Drittel. Und das hat bis hierhin, haben die Gladbacher nicht gut hingekriegt, wie sie dagegen gespielt haben, weil sie im Spielaufbau nicht gut zugelaufen haben. So ist auch das zweite Tor gefallen, wo Otschipka über, genau, das zweite, oder war das das erste Tor? Otschipka, langer Pass und dann ist das Zentrum komplett frei von Gladbach und der Schuss aus 18, 19 Metern an Jan Sommer vorbei. Also das ist schon echt gut, was die Schalker momentan machen. Sehr, sehr kompakt, mit kompakt meine ich gar nicht tief und einfach nur Mauern, sondern wirklich als Block, als Einheit. Und die Gladbacher, ja, hatten einen relativ unglücklichen Ausstand aus dem Jahr mit dem späten Euroleague-Ausscheiden. Haben sie es verlauten lassen, eine sehr vernünftige Vorbereitung gespielt, waren auch vieles vorbereitet.
Ich habe noch nie gehört, dass eine Mannschaft sagt, wir hatten eine richtig schlechte Vorbereitung.
Doch,
wir haben eine richtig
schlechte Vorbereitung. Wir hatten nur 8 Spieler. Doch.
Verletzungen hattest.
Bayerns, komische Asienreise oder was
das gab schon immer. Aber da hat doch noch nie sich einer hingestellt und hat gesagt, wir hatten keine gute Vorbereitung. Das ist doch, das wird doch nicht
doch, gesagt. Wir brauchen noch 1-2 Spiele, da merkst du schon, da hörst du schon raus, ist nicht so gelaufen.
Sie sagen es nicht so
das
klar.
Das muss ich jetzt über die nächsten Spiele. Spiele noch
also ein. Also stellt sich keiner und sagt, wir haben eine scheiß Vorbereitung.
Ja, aber es wird
wir brauchen noch Zeit.
Genau.
Ja. Ne? So sieht's aus. So, entschuldigen Sie bitte, zurück zum Spiel.
Gladbach. Die Frage ist nur, bewegt sich Gladbach jetzt so, also haben sie vielleicht ein bisschen überperformt eine Zeit lang und bewegen sich jetzt dann, also normalisiert sich das Bereich Platz 3, 4 und 5? Oder sind sie einfach nicht so gut? Ich glaube, dass sie sich jetzt auf das Level begeben und sich auf dem Level bewegen, wo sie insgesamt hingehören dieses Jahr. Also ich habe sie ja
auch. Wir reden von Gladbach noch.
Wir reden von Gladbach, ja. Wir haben ja, ich war ja leider nicht mit dabei, aber ich habe ja gesehen, dass ihr unsere Voraussagen und alles besprochen habt. Mhm. Und Gladbach hat da, deswegen habe ich es ja auch als. Bin ich weiterhin bei Überraschung geblieben, für mich überperformt. Also ich habe sie nicht auf Platz 1 oder 2 erwartet, sondern tatsächlich so ein bisschen im Verfolgerfeld. Und das geht halt von 3 bis 6. Wenn es gut läuft, bist du Dritter oder Vierter, Champions League. Und wenn es auf hohem Niveau eben nicht ganz optimal läuft, kommst du halt in die Europa League. Das ist das, wo ich Gladbach auch sehe. Also wenn sie die Kurve kriegen und das gut läuft, Champions League, wenn es halt nicht ganz optimal läuft, Europa League.
Ja, das denke ich auch. Oder sie Kampf profitieren um natürlich sehr davon, dass sie in der Hinrunde ein bisschen überperformt haben, weil sie natürlich dann einen Punkteüberschuss haben. Das heißt, wenn sie jetzt eine normale Rückrunde spielen, dann kann es durchaus zu Platz 4 reichen. Wenn sie jetzt aber das Gegenstück zu der Hinrunde abliefern, nämlich tatsächlich dann auch Punkte verlieren, wo sie welche bräuchten, dann wird es schwierig. Aber für mich ist klar, dass das Maximum für Gladbach Platz 4 ist. Also da muss
nach Dortmund. Oben hin das Maximum.
Ja, also da muss Dortmund. Also müsste Dortmund schon wirklich katastrophal abkacken noch, wenn sie Gladbach von der Qualität, die sie zur Verfügung haben, nicht noch einholen sollten. Und Bayern und Leipzig sind für mich sowieso da deutlich über Gladbach. Also Platz 4 wäre in meinen Augen das Maximum. Großer Erfolg, es wäre ein Platz besser als letzte Saison. Es wär die Qualifikation für die Champions League. Ist, glaube ich, das, was man in Gladbach realistischerweise anstreben muss. Und man hat eben auch da mit Schalke und Leverkusen noch Konkurrenten.
Und vielleicht noch ein Wort zu Gregoritsch, weil das eben auch Thema war. Er ist ein Spieler, den man tatsächlich genauso gesucht hat. Und es ist eine Win-Win-Situation ja für beide. Du hast die Idee dahinter war, dass du jemanden hast, der quasi die guten Angriffe, die die Schalker gespielt haben. Und da lobe ich jetzt vor allem in der Offensive Amin Harit, der eine überragende Hinrunde gespielt hat. Vor allem, wenn man sieht, wie die Vorsaison war mit all den Problemen auch neben dem Platz, ist das schon echt stark, was er gespielt hat. Der quasi diese Angriffe, dieses Offensivspiel finalisiert. Er hat die Möglichkeit, sich auf relativ hohem Niveau zu beweisen, weil er natürlich nicht in Augsburg bleiben wollte und möchte. Und die Schalker können davon nur profitieren, wenn er sich beweisen möchte. Insofern ist das natürlich ein sehr nachvollziehbarer Transfer. Ist ja nur bis zum Sommer.
Das ist so eine Hinteregger-Situation, ne? Ein Spieler, der ein bisschen in Ungnade gefallen ist. Ich glaube, sie haben keine Kaufoption. Ich glaube, das muss frei verhandelt werden. Und Gregoritsch wird massiv an seinem Marktwert schrauben. Das ist für Augsburg das Beste. Sie haben ihn erstmal nicht gebraucht, wie du gesagt hast. Bei einem anderen Verein wird er gebraucht. Und ich habe ihn häufiger auch in den letzten Jahren beobachtet, weil er kam ja aus Hamburg, wo man
beim HSV?
Nein, man hat ihn einfach völlig falsch. Ja, ich verstehe schon, ich beantworte sie trotzdem ernsthaft, deine Frage. Hat ihn einfach völlig falsch eingesetzt. Also er hat meistens, wenn ich mich recht erinnere, links außen gespielt, so als Flügelspieler, was völlig lächerlich ist, weil er überhaupt nicht die Geschwindigkeit hat. Das ist überhaupt nicht seine Position. Er gehört meiner Meinung nach in den, ja, so hinter einen Stürmer, so ein bisschen nicht als einzige Spitze unbedingt, sondern vielleicht eher so eine Doppelspitze ein Stück zurück irgendwie so.
Das hat er mit Rahman gehabt, der ja auch gelaufen ist wie ein völlig Wahnsinniger
in dem Spiel. Um Rahman herum, so ich glaube, das ist da gehört dahin. Er hat einen sehr guten Abschluss, er hat ein gutes Kopfballspiel und da kann der echt Spaß machen. Und dass er jetzt da in Augsburg so ein bisschen raus ist, gut, die haben natürlich jetzt auch einen Richter noch mit dabei und so weiter, aber dass er da gar keine Rolle mehr gespielt hat, hat mich dann doch sehr überrascht. Und ich glaube, dass Schalke an Gregoritsch Freude haben wird und dass er am Ende der Saison einen deutlich höheren Marktwert hat als in der Rückrunde. Und das ist für alle Beteiligten gut, außer für Schalke, die vielleicht mehr Geld für ihn bezahlen müssten. Aber dafür haben sie dann den Erfolg dafür kassiert. Also, glaube ich, Win-Win-Win-Situation. Genauso wie Werbung. Fängt nämlich auch mit W an. Ist für uns eine Win-Situation, weil wir unfassbar viel Geld verdienen. Und für euch eine Win-Situation, weil ihr genau wisst, wir sind ja gleich wieder da. Ne? Bis gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück in unserem Schoße, wir freuen uns sehr. Immer noch bei uns Fabian Döhler, freue mich sehr.
Ja, dass du wunderschön.
Endlich mal, nachdem wir jahrelang um dich gekämpft, um dich gebuhlt haben, die Möglichkeit hattest, dass die Ferrari-Werkstatt um die Ecke dir einen Termin gegeben hat und du das kombinieren konntest.
Ich lasse immer im Winter den Zahnriemen wechseln. Ja. Wie ihr wisst, muss da der ganze Motor raus.
Ja, kenne ich.
Und
ich mache das auch nicht mehr selbst.
Ja,
ich lasse das mittlerweile auch machen.
Da ist der ein paar Tage weg.
Ja.
Und warum kaufst du nicht einfach ein neues Auto?
Ich den 512er, ich mag einfach die alten 12-Zylinder, die nicht vorne drin sind, sondern noch hinten
verbaut. Die haben auch so richtig schönes Geräusch noch.
Ja, auch der Geruch und alles. Ja. Und das ist einfach ein schönes Auto.
Ja, ja. Ja.
Aber für Winter, da habe ich Zeit. Ja. Mit Cyberpunk weg, Ferrari weg.
Weg.
Bist du alles da? Weg.
Freue mich sehr.
Ja, dann bin ich hier.
Und Ralf, immer wieder schön, dich hier zu haben. Wirklich war. Und heute hast du die komplette Kompetenzecke auch für dich alleine. Mach dich richtig breit.
Ja, ich fühl mich aber ein bisschen, ich habe hier so.
Was ist?
Das lose HDMI-Kabel.
Oh, hier sitzt ja normalerweise
einer symbolisch.
Das ist an der Stelle so. Gute Besserung. Tobi Escher, der heute leider nicht hier sein kann, weil er krank im Bett liegt, so sagt er.
Behauptet.
Aber ich finde, du machst das ganz fantastisch.
Viele Leute wissen übrigens, das ist nicht das Monitorkabel, sondern Tobi Escher ist direkt daran angeschlossen. Ja. So immer so hinten am Nacken. So.
Ja. Oder wechselt Tobi gerade den Keilriemen?
Nein.
Sowas macht Tobi nicht. Nee. Denn Tobi
den Keilriemen wechseln. Du weißt, was das in der Community-Sprache heißt.
Ich kenne unsere Community.
Ja.
Wir lassen der Fantasie den
Analysespielraum geht.
Und gehen über zum nächsten Spiel. Oh Mann, jetzt ist Nico nicht da. Sag mal, habt ihr
schon
immer, wenn eure Mannschaften verlieren, dass ihr da nicht kommt oder irgendwie so ein
Bremen? Hat gewonnen.
Ja, stimmt, die haben gewonnen. Shit. Die haben ja gewonnen, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen.
Ja,
aber
Nico sein erster Auftritt werden können.
Legal. Aber Nico ist ja jetzt NFL-Influencer. Der ist ja jetzt drüben und macht hier
die Sport hat gewechselt, ne?
Macht der ist ja überall, bei jeder Sport. Also, neulich habe ich hier beim Hockey oder was weiß ich, Rollhockey und Handball, Football.
Rollhockey?
Aber ist doch jetzt drüben,
ne? Den Ball nur so rollt.
Ich weiß. Ist er schon drüben?
Ich weiß.
Also, ich weiß, fürs
Ding,
Pro Bowl und Super Bowl ist er drüben.
Weißt du, bei seinen Insta-Stories weiß ich manchmal nicht, wie in Echtzeit das ist, weil plötzlich ist er in Paris, dann ist er in Berlin, dann ist er in New York, am nächsten Tag ist er. Das ist schlimmer als bei dir.
Und alles mit dem Fahrrad oder mit dem Zug.
Ja. Kennt ihr diese Greenscreen-Influencer?
Ja,
kennt ihr. Die quasi überall sind, aber das sind einfach nur Greenscreen-Fotos. Ja. Und ich glaube, Nico ist auch so ein Typ.
Der sitzt die ganze Zeit zu Hause im Keller.
Und macht perfekt, guckt immer genau, okay, welcher Winkel, und dann macht er dementsprechend die Fotos for Green.
Ich bin tatsächlich überrascht, dass wir bei einem grünen Tisch, das da noch nie rumgespielt wurde.
Man könnte wahnsinnige Einblendungen machen.
Ja, man könnte richtig geil Spielszenen, alles mögliche.
Werbung. So aber nur einmal könnte man Spielszenen
zeigen.
Dann nichts mehr.
Man könnte
die so Star Wars Schach, Holoschach mäßig hier, könnte man, es gibt schon Möglichkeiten, ne?
Ja. Man könnte richtig geile Sachen machen.
Ja.
Apropos Grün.
Ja.
Werder Bremen. 1:0 haben sie gewonnen in Düsseldorf.
Ja.
Das war ein unglaublich wichtiger Dreier, denn das war, auch, sagen wir ehrlich, auch in der Frühphase dieser Saison, war das schon ein bisschen richtungsweisend. Ja, wenn sie das verloren hätten, wäre nicht so schön gewesen. Dann wären sie 4 Punkte, glaube ich, oder was?
Nee. Aber Frühphase.
Ja, Frühphase für den Abstiegskampf, meine ich. Also, Frühphase, also in der frühen Endphase, sagen wir es so. Frühphase der Endphase.
Du hast mich bei wichtiger Dreier irgendwie verloren, weil ich bin ja, in meinem Kopf alle wichtigen Dreier nochmal durchgegangen ja. und da war der gar nicht dabei.
Da war der nicht dabei. ja. Ja. Wie viele hattest du denn?
Ja. ja, weil du sonst ja gleich wieder aus der, das kannst du dann vielleicht bestätigen oder nicht, aus der Winterpause kommst und denkst dir, die Scheiße geht schon wieder los. Ja. Das war ja nicht
sie die Hinserie.
Ja. ja, oder genau. Ja, oder, ja, ich sag schon, sie geht wieder los, weil zwischendrin war Weihnachten und du hast es mal geschafft, ein bisschen runterzufahren. Top Vorbereitung gehabt. Trainer immer noch ein geiler Typ irgendwie, keiner an ihm gesägt und dann das wäre verheerend gewesen.
Und es ist, glaube ich, auch vom Kopf her, kannst du das bestätigen? Weil es ist natürlich völlig lächerlich, aber die Winterpause ist ja immer so ein psychologisches, so ein Neuanfang. Ne? Ist ja immer wie früher in der Schule, neues Heft, alles klar, ich schreibe extra schön. Und wenn man dann die erste Seite verkackt, weil man ja. direkt, oh fuck, hier wieder muss ich alles
durchstreichen. Da wärst du gleich nochmal 8. Klasse.
Nee, hast du direkt gedacht, so, oh scheiße, das Heft ist, jetzt ist, dieses Neue ist schon wieder weg.
Es und ging ja eigentlich schon, beim neuen Heft geht's ja schon los, dass du dich direkt mal beim Datum verschreibst.
Ja. Nach
der Winterpause.
Ja. Ja. So. Das ist natürlich tatsächlich der größte Fehler, den man machen kann. Ja. Aber was ich meine, ist ja wirklich so, dass du die Möglichkeit hast, in der Winterpause für dich selber zu sagen, jetzt mache ich ein Reset, jetzt ist ein Neuanfang. Das, also, dass du rein für den Kopf, und Fußball ist ja so 95% Kopfsache, weshalb ich es nie zum Profi geschafft habe, weil körperlich bringe ich alles mit. Aber wenn du dann sagst, okay, ich nutze diese Chance für diesen Neuanfang, für diesen Kopfneuanfang und dann gewinnst du direkt, dann hast du die Chance, mal so ein bisschen loszurollen.
Ja, das hieß ja im Umkehrschluss für Fortuna, puh,
ja,
wird schwierig.
Exakt.
Ja, gut. Ist jetzt aber auch keine Neuigkeit, denke ich.
Anders als jetzt in Bremen wusste man, dass das passiert hat, oder?
Es war. Also auch das Zustandekommen des Siegs war natürlich weit weg von souverän. Ja. Ja, das Spiel insgesamt relativ ausgeglichen, die erste halbe Stunde. Beide hatten so ein, zwei Möglichkeiten. Ich denke da auch an einen Schuss von Hennings auf Düsseldorfer Seite. Mhm. Oh, das Tor, ja, ist natürlich ganz bitter für Kastenmeier. Langer Ball.
Ist das eigentlich der Sohn von
Habe ich auch überlegt. Ich habe verpasst nachzuschauen, ob das der Sohn von der Gladbach-Legende ist. Ich weiß es nicht.
Weil wer heißt ihr habt Kastenmeier? Hier zwei
Laptops. Aber Etienne hat in der Zwischenzeit auch recherchiert, weil Düsseldorf nächstes Spiel auswärts in Leverkusen.
Ja.
Da holst du normalerweise auch keine aber drei Punkte.
In Leverkusen ist ja auch alles möglich.
Ja, normalerweise, aber ja, da. Ja. Nee. Die holen keine drei Punkte. Jetzt noch zwei Spiele macht Bosch noch, bevor er abraucht, komplett. Der Dortmund-Effekt. Und deswegen, ja, für die ist es genau umgedreht. Der wird jetzt gleich von Anfang an wieder so richtig unangenehm, ne?
Ich glaube aber trotzdem, dass man bei Düsseldorf darauf vorbereitet ist. Ich weiß, dass man auf den letzten drei Spielen der Hinrunde eigentlich mit mehr Punkten kalkuliert hat. Jetzt geht's direkt wieder so los. Du hast wirklich ein ich will jetzt nicht sagen katastrophalen Start, aber du hast einen sehr, sehr bescheidenen Start, Niederlage. Auch das zustande kommt, das ist halt echt ganz bitter. Da wird dein Torwart angeköpft, kriegt den irgendwie gegen die Schulter, Rücken, haut ihn sich selbst rein. Ganz, ganz bitter für den Jungen. Und Werder, ich glaube, da geht es nur darum, wir haben drei Punkte geholt.
Ja, so. Ja, aber teuer erkauft. Ne? Also sie haben sich mit Kevin Vogt den idealen Mann für die Dreierkette geholt, der so diese zentrale Rolle in der Dreierkette spielen kann, der eine gute Spieleröffnung hat, aber vor allen Dingen auch so ein Mentalitätsspieler ist, also eine unglaubliche Ausstrahlung hat, was auch bei Bremen vielleicht so ein bisschen vermisst wurde. Und der ist, wie man jetzt weiß, Gott sei Dank wohl nur eine Gehirnerschütterung, aber ist da mit Pavlenka zusammengeknallt. Moisander gelb-rot raus. Das heißt, da fehlen jetzt dann schon wieder zwei Verteidiger. Es ist auch wirklich ein bisschen, wie man immer sagt, wenn du erstmal unten stehst oder wenn du erstmal Scheiße am Fuß hast. Das sind zwar drei Punkte, aber die hat man sich schon auch teuer erkauft. Und jetzt geht's als nächstes gegen Hoffenheim. Ist schon auch nicht so einfach für Bremen gerade.
Das stimmt. Und Moisander so ein bisschen auch, ja, Opfer will ich nicht sagen, jetzt sich schon verdient, aber es gab ja in der Winterpause diese Ansage, dass Reklamieren deutlich härter geahndet wird, nämlich direkt mit einer gelben Karte. Wer ursächlich ist für eine Rudelbildung, wird direkt verwarnt. Und da sind die Schiedsrichter ja gerade dann am Anfang so einer neuen Regelung immer sehr streng, um das zu etablieren. Und es war klar, dass es dann, sag ich mal, Exempel gibt, die da statuiert
werden. Ja, aber auch wenn sie gerecht Situation, sind. Nicht in der Situation.
Ja, lass uns doch direkt drüber reden.
Ich wollte gerade fragen, sprechen wir noch speziell über diese Situation? Ich bin sehr gespannt. Ja. Fang gerne an.
Also ja, regeltechnisch haben ja auch alle gesagt, der arme Schiedsrichter, der musste das ja machen und man hat ja vorher alle Spieler noch informiert, aber ich finde schon, wenn A, Kapitän und B, Gesundheit von Mitspielern, und das hat er sicher nicht ausgedacht, und wenn er da mal aufspricht, der Schiedsrichter weiß ja durchaus, um was es geht in dem Spiel. Und ja, er hat sich an die Regeln gehalten, hat er gut gemacht. Sehr schön. aber er hätte sich auch denken können, was das zur Folge hat, auch für seine Schiedsrichterzunft, nämlich, nämlich tagelange Diskussionen.
Ja. Ja, gut, es ist jetzt.
Und wenn, also jetzt der Punkt, dann muss ja jeder das wieder komplett konsequent machen. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele gelbe Karten es dann an dem Spieltag noch hätte geben müssen. Also in den Spielen und Zusammenfassungen, die ich gesehen habe, gab es auch wieder Proteste, rumgerannt, Videoschiedsrichter gefordert, den Schiedsrichter über den Platz verfolgt und nochmal, das war auch beim Dortmund-Spiel, das wäre doch Hand, eine Minute hinter dem Schiedsrichter hinterhergelaufen. Warum gab es denn da kein Gelb für den Dortmund-Spieler, der eine Minute lang protestiert? Nee, deswegen, wenn es wenigstens mal einheitlich hinbekommen würde, gut, aber in dem Fall sehr unglücklich.
Ja. Ja.
Darf ich die komplette Gegenposition?
Ja, natürlich, dafür sind wir hier.
Mit welcher Berechtigung? Weil ich habe genau dieses Argument, ja, er ist ja der Kapitän.
Und? Kapitän darf im Schiedsrichter sprechen, wenn sich daraus ein Rudel bildet.
Darf im Schiedsrichter sprechen?
Ja.
Magst du dir die Szene nochmal anschauen und mir sagen, wo da das Sprechen ist?
Ja. Ja. Weil der regt.
Andere Frage, wenn du Kapitän und bist.
Ja.
Und du bekommst diese Ansage explizit.
Ja.
Ist es nicht vielleicht auch ein Stück weit dein Job, nicht so durchzudrehen?
Ja, dann mach's aber überall, auf allen Plätzen und nicht.
Ja, das wusste Moisander ja in dem Moment nicht.
Das ist eine Sache, über die wir diskutieren.
Ich habe doch eingangs gesagt, die gelbe Karte, es war völlig in Ordnung, dass er ihm das, aber es ist halt wieder so ein, ach, da mache ich's, da mache ich's nicht, da steht's schon 3-0, da pfeife ich mal pünktlich ab, wie es gibt, es wird empfohlen nachzuspielen. Es müsste eigentlich 7 Minuten Nachspielzeit geben. Nee, ich pfeife zur 90. ab, weil es steht ja schon 3-0, da habe ich jetzt mal keine aber Lust
Felix
mehr.
Brüch war nicht in Dortmund, sondern ja. Felix Brüch war bei Düsseldorf gegen Werder. Ich weiß, was du meinst mit der Einheitlichkeit, aber das kannst du fordern, ja, und ich bin da auch bei dir. Wenn, dann sollten wir das als Linie durchziehen. Aber das kannst du jetzt auf den speziellen Fall nicht ummünzen, weil in Dortmund war eben nicht Felix Brüch, weil er hat sich ja nicht zweigeteilt. Für mich, und da erinnert ihr euch vielleicht an das Gespräch auch mit Patrick Ittrich, was wir hatten, seines Zeichens ja auch Bundesliga-Schiedsrichter hier aus Hamburg, der halt sagte, er nimmt es nicht mehr hin, dass alles mit Emotionen entschuldigt wird. Und ich kann ihn da aus Schiedsrichtersicht auch nachvollziehen. Und du hast den Satz, den du gesagt hast, deswegen wollte ich direkt auf dich antworten. Felix Brüch weiß ja, was da gerade passiert ist. Das Ding ist, Felix Brüch stand 10 Meter Luftlinie von diesem Unfall, nenne ich es mal, von diesem Zusammenprall weg. Der hat ja gesehen, was da los ist. Der hat ja auch gepfiffen. Also wofür braucht er dann Moisander in der Situation noch mal? Also wofür braucht er ihn? Das sind halt komplett die Emotionen mit ihm durchgegangen. Ja, er hat sich Sorgen gemacht um seinen Spieler, aber es ist halt nicht sein Job. Und vor allem, wenn ich diese Ansage bekommen habe, die Spieler bekommen ja ihre Schulung, die wissen ja, Leute, passt mal auf, die Schiedsrichter achten jetzt auf das und das. Und wenn du dann schon gelb hast, dann gehe ich halt zum Pfosten und beiß rein oder mach sonst was. Aber die Aktion des Schiedsrichters von Felix Brüch in dem Moment wird ja in keinster Weise durch das Verhalten Moisanders in irgendeiner Form beeinflusst. Also was wollte er? Wollte er jetzt rot für 3 Düsseldorf-Spieler? Oder schau dir an, was ich glaube, er hat gesagt, schau hin, schau in. Ja, Felix Brüch hat hingeschaut und hat gesehen, dass da leider zwei Spieler.
Ja, aber das Fass Felix Brüch, wollen wir das wirklich aufmachen? Auch Körpersprache und alles. Und der
ja, das ist ja also ein anderes Thema jetzt.
Ja,
na, jetzt geht's
das ja passt, schon, es passt schon alles zusammen irgendwie. Ja, der gute Felix hat sich an die Regeln gehalten. Da unterschreibe ich auch weiterhin nochmal ein Ja, er hätte auch nicht so hingehen müssen. Aber ja, man hätte ihm auch einfach keine
Geld. Glaubst du, wenn das, sagen wir mal, 10 Spieltage in der Rückrunde schon gewesen wären, dass er da nicht mehr so sensibilisiert gewesen.
Nee, ich glaube, Felix Brüch würde immer gelb-rot geben.
Weil es ist ja auch aus der Sicht der Schiedsrichter, es ist ja nicht nur für die Spieler so, sondern die Schiedsrichter bekommen ja auch explizit dieses Briefing. Dann wird das auch an die Medien kommuniziert und öffentlich gemacht. Klar, es gibt jetzt diese neue Regel. Und natürlich gehen die Schiedsrichter da auf den Platz und sind sich dieser Regel überbewusst im Verhältnis zu allen anderen Regeln, weil sie eben jetzt so
die ist jetzt
präsent daherkommt, sodass natürlich die Schiedsrichter auch die jede Situation erstmal so überprüfen. Okay, warte, das ist genau das, worüber wir gerade geredet haben. Ich mache mich ziemlich zum Horst, wenn ich das jetzt durchgehen lasse.
Ich glaube, wenn er es nicht gegeben hätte und wir hätten in 2 Wochen wieder den Fall oder einen vergleichbaren Fall und dann wird sie gegeben, dann kommt das Argument, jetzt vielleicht nicht zwingend von dir, aber dann kommt das Argument, ja, aber da wurde es nicht gegeben. Da kommt dann die Kritik an der fehlenden Linie.
Man weiß ja auch nie, was die sagen. Ne?
Ich weiß auch nicht, welche Konsequenzen es für den Schiedsrichter intern hat, wenn er einfach sagt, komm, hau ab.
Ja, aber ich finde, von einem Schiedsrichter kann man, finde ich, schon Fingerspitzengefühl erwarten. Ich finde, dass das eine Situation war, wo man, glaube ich, im Umkehrschluss, wenn er da kein Gelb gezeigt hätte, hätte keiner danach gesagt, dem hättest du Gelb,
denn der nicht vom Platz?
Dem hättest du Gelb zeigen müssen.
Du nicht, aber ja. Auch da wieder die Erinnerung an die Sondersendung mit Ittrich, wie das bei denen abläuft, was die Benotung, Bewertung im Nachgang angeht. Und wenn diese Regel jetzt so quasi neu auf der Agenda steht, dann bekommt der Schiedsrichter da, du pass mal auf, wir haben vor 2 Wochen saßen wir in München, Marbella, keine Ahnung, wo die ihre Schiedsrichterschulung immer machen, drüber gesprochen und jetzt lässt du dich von dem da so anpumpen.
Jetzt halt kannst du sagen, du müsstest natürlich als Moisander wissen, dass der eine sehr arrogante Körpersprache hat. Der bricht schon immer. Ist halt einfach sein, weiß nicht, ob sein Markenzeichen ist. Also er ist, ich würde sagen, so in der Liste der arroganten Schiedsrichter relativ weit oben. Also du möchtest nicht, das ist keiner, wo ich sage, ah cool, der Brüch, komm, dann machen wir mal ein Selfie hier. Der Brüch, der ist immer so, der moderiert immer so gut. Und dann hast du der, wer hat Dortmund gegen wie heißt er? Der viel zu wenig Spiele pfeift, aber immer sehr gut und souverän ist. Genau, so. Und dann hast du halt die Körpersprache. Es geht auch locker. Und Gräfe hätte ihn nicht vom Platz gestellt. Gräfe, der hätte schon gleich, vielleicht wäre er auch gar nicht zu hingern, aber also bei Brich würde ich auch ständig vom Platz fliegen, sage ich dir ganz ehrlich. Der findet sich schon ein bisschen geil.
Ich muss dir da ein bisschen widersprechen.
Er findet sich schon geil, der Brich. Wie sieht denn das der Chat eigentlich? Findet ihr Brich, dass der sich ein bisschen geil findet oder sehe ich es komplett falsch?
Die Meinungen gehen auch hier
stark auseinander.
Stark auseinander.
Okay. Hat mich mal interessiert, tatsächlich. Ich bin da nicht so.
Gibt keine eindeutige.
Okay.
Lass uns mal weitermachen.
Ja. Ich glaube übrigens, dass das, ganz klar so, dass das auch etwas angeboren ist. Okay, man kann alles trainieren und so weiter. Aber wenn du so ein Typ bist wie Brich oder du bist so ein Typ wie Gräfe, das kannst du nicht irgendwie komplett gleich machen, sondern das sind halt auch genau wie ein Spieler auch eine gewisse Mentalität mitbringt. Du hast aber nur das, die Form, mit der du arbeiten kannst. Und das sind einfach unterschiedliche Menschen. Und ich glaube nicht, dass ein Brich, der wirkt auf dich vielleicht arrogant, das heißt ja nicht, dass er arrogant ist, oder das heißt auch nicht, dass er mit den Spielern so redet.
Da kann ich dir jetzt Infos einfach aus erster Hand geben. Mhm. Wenn du irgendwann mal in München bist, dann initiiere ich dann mal ein Treffen und dann gehen wir zusammen mit Herrn Dr. Felix Brüch irgendwo einen Kaffee trinken.
Ich glaube, da habe ich mich gerade rausmoderiert. aber das mag ja auch privat.
Kaffee trinken und dann wirst du
das siehst ja, wenn eben du privat
nicht mehr sagen. Und ich habe auch auf dem Platz mit ihm tatsächlich nicht diese Wahrnehmung gehabt.
Ich glaube, dass es in dem Fall, ich stimme bei Brich zu, ich finde ihn auch nicht sonderlich sympathisch, aber ich glaube, in der Szene hat es damit nichts zu tun, weil Moisander in dem Moment einfach gar nicht mehr drauf geachtet hat, was Brich macht oder so, sondern einfach nur, da hätte ein Baum stehen können, der wäre genauso hingerannt. Also ich glaube, das hatte in dem Fall tatsächlich gar nichts mit dem Schiri zu tun, weil wenn man sich die Szene anguckt, der ist ja völlig, der hat ja gerade nicht rational gedacht so. Aber ich finde, ja, es mag regelkonform sein, trotzdem finde ich, hätte man als Schiri auch sagen, wie du sagst, hätte man auch sagen, komm, geh jetzt aus dem Weg. Da lag einer, der hat mit Gehirnerschütterung, noch ein anderer lag auf dem Boden irgendwie. Man hätte das nicht so überbewerten müssen. Auf der anderen Seite, wenn du schon gelb hast, darfst du halt nicht auf den Schiri losstürmen. Das ist auch nicht der Erste, der völlig entzürnt auf den Schiri losstürmt und dafür halt gelb kriegt.
Glaubst also, du, mit einer Handbewegung von Brich hätte Moisander sich weglenken lassen?
Von Brich nicht, von Gräfe ja. Oder er wäre gar nicht so rangerannt.
Ist doch jetzt auch, ehrlich gesagt, will ich jetzt mal über andere Vereine reden. Mir geht es hier schon.
Deine Zeit noch für die
Eintracht. Ich krieg nie meine Eintracht. Mir geht's nicht um die Eintracht.
Eintracht sehe ich hier auf der Liste bei restlichen Spielen
ja,
der Schnellanalyse.
So. Ist immer so. Ich red mittlerweile 2 Minuten über die Eintracht und dann gibt's trotzdem Comments. Immer nur Eintracht! Darum geht's mir überhaupt nicht. Mir geht's einfach darum, dass ich das so spannend jetzt auch nicht finde, das Thema Düsseldorf-Bremen.
Ist doch, ich fand, das war ein wegweisendes Spiel.
Tagesprogramm wir jetzt aber auch mal langsam
ab. Ich fand Bremen-Düsseldorf eine der spannendsten Paarungen für den weiteren Verlauf der Rückrunde.
Ja, absolut, das ist für den Abstiegskampf
haben wir jetzt
auf, 20 auf jeden Fall sehr wichtig. Und diese Szene kommt ja noch oben drauf und die ist insofern wichtig, weil sie ja eben maßgeblich sein wird für das, was jetzt in der folgenden Rückrunde noch passiert, weil es eben diese Ansage gab. Das ist, wird uns noch häufiger verfolgen und wir werden noch häufiger an diese Szene zurückdenken, deswegen finde ich es auch völlig okay. Aber dann such dir doch mal ein Spielchen aus. Möchtest du nach dem Tagesordnungspunkt gehen, den wir alle respektieren, oder möchtest du jetzt deine Emotionen nachgeben?
Viele wünschen sich hier einen 10-minütigen Rant von dir als Monolog.
Ach, Alter, der Chat soll Schnauze halten. Hier, Top 4, Bayern erledigt Pflichtaufgabe.
Genau.
Das ist ein Punkt. Ja, Thomas Parken haben sie gemacht, ne? Geduldig gespielt.
Lange gebraucht.
Dann zugeschlagen. Effizienz. Und wir können maximal noch sagen, wann macht hier Coutinho mal den Schritt vom Mitläufer zum Superstar. Aber das ist bei dem 4-0 ja eigentlich egal.
Und der hatte einen richtigen Gala-Auftritt.
Naja, ja.
Der hatte, ja, der hatte.
Er ist ja im Sommer eh wieder weg. deswegen, ja, 4-0, ne? Musste erstmal.
Ja, aber vor allem, das ist, die gewinnt 4-0. Und man sagt, und daran sieht man, dass die Bayern wieder da sind, wo sie mal ursprünglich herkamen. Das kann man gut finden, muss man nicht gut finden. Ich als alter Bayern-Fan weiß es sehr zu schätzen. Dass man 4-0 auswärts gewinnt in Berlin, die natürlich jetzt tabellarisch nicht so gut dastehen, die aber ja auch aus einer Situation.
Top-Motivator an der Seite?
Ne, ist ja so. Top-Motivator und vor allen Dingen in einer ziemlichen Aufbruchstimmung. Und Jürgen Klinsmann. Ja. Also die kommen ja nicht aus einem Negativloch, sondern die kommen ja aus einer Situation, wo sie eigentlich wirklich in einer Aufbruchstimmung befindlich sind. Und dann 4-0 zu gewinnen und zu sagen, so, das ist ein Pflichtsieg, das lässt auch schon blicken. Ne? Also es ist schon ein Zeichen von Stärke, auch ein Stück weit.
Ja, und auch wichtiges Signal an Leipzig und an alle, die noch so ein bisschen Fußball im Herzen haben, dass die Meisterschaft noch nicht gelaufen ist.
Das denke ich auch, die ist noch lange nicht gelaufen.
Also ich war absolut für die Bayern.
Weil du Leipzig weniger magst.
Ich halte eine Meisterschaft von Leipzig für die Bundesliga für eine absolute Katastrophe, ja. Ist ähnlich wie Wolfsburg damals. Da war dann Abpfiff. Wolfsburg war Meister. Wir erinnern uns an das 5-1 da mit dem Hackentor und war alles cool. Und zwei Minuten nach Ende der Bundesliga-Saison waren 99,9% der Fußballfans da gesessen. Komplette Leere. Dann sind sie in ihrem Bugatti Veyron durch Wolfsburg gefahren. Und danach hast du Champions League dir das Drama angeguckt. Und wenn wir halt realistisch sind, Vermarktbarkeit hilft es dir leider auch nicht, wenn Leipzig Meister wird.
Die du hast,
ja. Ja, also das heißt, hey, wenn ich am letzten Spieltag die Möglichkeit habe, als Fan den FC Bayern zur Meisterschaft zu schreien, mache ich. Absolut, fahre ich hin und komm, Lewandowski oder wieder. Ich weiß nicht, wie die Bayern, die machen dann auch so Disco-Musik jetzt im Bayern-Ding, immer so Licht an und aus, so Disco-Show.
Ja, das ist ja, glaube ich, in jedem Bundesliga-Stadion.
Nee, noch nicht in jedem, Gott sei Dank. In Leipzig passt's, finde ich auch. So in so Richtung, so eine Disco-Kugel, die oben runterkommt und dann der Nagelsmann, tanzen alle ein bisschen so ein Star Wars-Musik. Super geil, aber Meister sollten es halt nicht werden.
Ja. Vielleicht kann das auch heilsam sein, ne? Weil man hat ja damals, als Dortmund diese zwei Jahre Meister wurde, das hat die Bayern so dermaßen gekitzelt, das hat sportlich die Bundesliga im Ganzen auch ein Stück weit vorangebracht, oder nicht? Das hat ja,
also ich muss jetzt nicht die Bayern kitzeln, indem Leipzig Meister wird. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Nee. Wir haben schon genug gekitzelt mit Kovac als Trainer.
Ja, das stimmt. Aber wenn du halt irgendwie, wie oft waren die Bayern jetzt im Folgemeister?
Ist mir egal, wenn sie noch einmal mehr, spielt keine Rolle.
Ja,
alles gut. Gute, herzlichen Glückwunsch.
Aber als Dortmund-Fan kannst du ja auch gar nichts anderes sagen.
Ja, als Dortmund-Fan zu sagen, ich hätte lieber, das ist schon.
Also das ist schon die Buchrangliste der Dortmunder ist schon ganz klar definiert. Da sind die Leipziger ganz unten. Und dann kommen erst die Bayern. Und dann kommt Schalke wahrscheinlich.
Was wäre schlimmer, Leipziger Meisterschaft oder Schalke Meisterschaft?
Boah. da wäre tatsächlich Schalke schlimmer. Aber das steht ja nicht zur Debatte. Das ist so ein, das passiert einfach nicht mehr. Die hatten ihre Chance und das wird einfach nie mehr passieren. Ich glaube einfach, weil leider, und das meine ich jetzt wirklich ganz ernst, weil sie nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Das hat sich alles noch so sehr verschoben, diese Jahre, wo du halt mal Bremen andere und Stuttgart, das wird nicht mehr passieren. Kaiserslautern, das Paradebeispiel, auch wenn da natürlich wirklich alles zusammengespielt hat. Schalke und für die Fans natürlich auch tatsächlich schade, dass du sowas nicht erleben kannst. Die Chance, dass die jemals noch Meister werden, wenn du FC Bayern und jetzt auch Leipzig hast und auch Dortmund mit besseren Finanzen als Schalke. Schalke ist ein hochverschuldeter Club und hat jetzt wieder keine Einnahmen dieses Jahr international. Die haben es wirklich schwieriger, haben viele ablösefreie Transfers gehabt.
Ja.
Die anderen kriegen für Dembélé 120 Millionen. Ich glaube nicht, dass die Meister werden können tatsächlich.
Und ja, deswegen, wenn 50 plus 1 kippt oder so ein Investor da noch
rein. Der investiert aber nicht in Schalke. Hm. Nee.
Naja, der investiert, gibt ja auch welche, die in Hertha investieren.
Ne? Ja, ja, ja. Also
Berlin und Gelsenkirchen.
Nee, deswegen, das wäre schon komisch als Dortmund-Fan, gebe ich zu, wäre auch seltsam, aber ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich beschäftige mich aber sehr aktiv damit, wenn ich auch sehe, wie souverän Leipzig dann so Spiele gewinnt, auch jetzt dieses wieder gegen Union, auch wenn es ein Heimspiel war und sie gewinnen müssen. Wie gut Nagelsmann immer in der Halbzeit die Jungs irgendwie, wenn es mal nicht läuft, wieder auf Kurs bekommt, das kann er schon. Dann mache ich mir da mehr Sorgen, dass die Meister werden.
Weil du eben von der Ablösesumme gesprochen hast, weißt du, wie viel Schalke in den letzten 3 Jahren hat liegen lassen?
Also an Marktwert?
Ja, wir haben zufällig in Vorbereitung auf das Freitagsspiel haben
ich
wir
hätte jetzt gesagt, 200 Millionen?
Nein, nicht ganz. 134 Millionen seit der Saison 2016-17. Mhm. Spieler, die ablösefrei gegangen sind. Ja. Und nicht der Marktwert heute, sondern tatsächlich der Marktwert bei Verlassen des Vereins.
Das waren so die ganzen Meyers,
Goretzka, Meyer, Matip.
Ja, stimmt. Ja.
So, jetzt Nübel. Das sind halt tatsächlich, ist in Europa Spitze. Und in Deutschland auch, ich glaube, Zweiter hatte irgendwas um die 60 Millionen im vergleichbaren Zeitraum. Also, aber das ist eine Sache, die hat man auf Schalke erkannt. Schneider hat bei der JHV gesagt, hier, soll kein Spieler mehr ablösefrei gehen. Gut, jetzt ist ein paar Wochen später Nübel. Aber man hat es zumindest erkannt. Und Bayern, Hertha, Pflichtaufgabe, ja. Schwer getan am Anfang. Schwer getan im Hinblick auf Chancenverwertung. Man war die bessere Mannschaft, aber Hertha hat irgendwann das Mittelfeld relativ gut zubekommen mit 5 Mittelfeldspielern. Ja, aber dann mit dem 1-0 Lewandowski schnell nachgelegt und dann war.
Und sie hatten Chancen. Und das ist, man muss sagen, Lewandowski ist nicht mehr so effizient wie in der ersten Saison.
Nee, er hat erst 20 Tore.
19. Ja, aber ja, Wahnsinn, gerade noch operiert worden, spät in die Vorbereitung. Ja. Ne? Was für ein Tier.
Ja, es ist ein Megatier.
Aber ich meine, und auch, weil wir vorhin gesagt haben, wenn so mit Verletzungen und mit Liverpool und ich meine, bei den Bayern müsste sich ja nur mal Lewandowski verletzen, ja, aber er verletzt sich nicht.
Nee, das darf er auch nicht.
Ja.
Das wäre ein Problem.
Ja. Ne? Wünschen wir ja auch keinem.
Nee, das wäre absolut nicht. Das wäre wirklich nicht in Ordnung. Okay, Leute, dann lasst uns diese Pflichtaufgabe hinter uns lassen und dann kommen wir doch jetzt mal
zu Frankfurt. Ist Werbung nicht auch Pflichtaufgabe für uns?
Ja, aber erst, bevor wir Frankfurt besprechen erst. Also jetzt.
20 Minuten Frankfurt, bleibt dran.
Ja, nach dieser.
Explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann.
Schön, dass ihr wieder da seid. Ah. Klonk. Jetzt geht's hier munter weiter bei Bundesliga mit Fabian und Ralf und leider ohne Tobi. Tobi, du wirst vermisst.
Tobi, du wirst vermisst.
Du, nur, das ist so ein bisschen wie bei Charles Dickens, ne? Und man sieht ein HDMI-Kabel, das niemanden mehr anzapft.
Sollen wir es einfach mal so hier? Für Tobi, oder?
Ja, wieso nicht? Stellvertretend für Tobi.
Eintracht Frankfurt. Deswegen bin ich auch hier.
Ja, erzähl uns deine Sicht der Geschehnisse.
Ja, ne? Hoffenheim, ich habe ja gerade schon so ein bisschen geredet. Also da
entwickelt sich was.
Sehr glücklich, dass hier die Phrasenschwein-Tradition gewonnen hat. Und Chandler, weil das nicht, hat er nicht sogar danach noch gesagt, er schießt nur zweimal im Jahr irgendwie oder überhaupt ein Kopfballtor und dann gegen perfekt. Hab mir angeguckt, habe mich gefreut, mag den Verein. Hab da, freue mich da.
Ja,
ja. Ja, und das war ja auch so ein bisschen, die haben mir sehr leid getan, wie die im Sommer so zerfallen sind und das passiert, was ja, wenn ich jetzt so als Dortmund-Fan spreche, auch immer passiert, vielleicht eine Stufe drüber, dann gehen die auch irgendwo hin. Mhm. Und deswegen ist doch schön, wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so dramatisch endet, oder?
Ja.
Wie ist deine Stimmung?
Kommen wir zu.
Wie ist deine Stimmung? Erzähl mal, wie hast du das Wochenende, wie hast du es wahrgenommen? Ich habe mich sehr gefreut.
Nee, ich
habe nicht gedacht, dass sie in Hoffenheim, da haben andere Vereine zum Ende der Hinrunde gar nicht so gut ausgesehen. Ich habe nicht gedacht, dass in Hoffenheim 3 Punkte. Hast du es so getippt?
Nee, also mehr als ein Unentschieden hatte ich eigentlich nicht mitgerechnet. Und dementsprechend, weil das halt auch ein schwerer Auftakt ist, wenn jetzt als nächstes gegen Leipzig. Ich glaube, wir spielen jetzt 2-mal gegen Leipzig, dann noch im DFB-Pokal und dann noch gegen Salzburg. Ja, es ist so, was wir vorhin auch geredet haben mit Bremen, wenn du so, die hatten ja davor 10 Spiele, ein Sieg, glaube ich, oder ein Punkt aus 7 Spielen. Also war schon eine richtig handfeste Krise bei der Eintracht. Wurde in der Winterpause auch viel so in den Medien drüber geredet. Wie können die das wagen, keinen Spieler zu holen? Ich muss auch sagen, dass ich das sehr riskant finde. Da wären so Erinnerungen an diese Skibbe-Rückrunde wach, wo man damals gesagt hat, da kann nichts passieren, weil man eine sehr gute Hinrunde
gespielt hat. Wo hättest du denn eigentlich einen Namen, den du in der WhatsApp-Gruppe nicht in den Raum geworfen hast, in der Winterpause?
Fast nicht, ne. Es waren eigentlich alle im Gespräch. Ich würde sagen, also da jetzt, das Entscheidendste, was in der Winterpause passiert ist, dass die Eintracht das System gewechselt hat, dass man von einer Dreierkette auf eine Viererkette umgestellt hat. Und da kann man schon drüber sprechen, ob die Eintracht dafür das Personal hat. Also Chandler als Rechtsaußen hat zwar geklappt, ist aber trotzdem, finde ich, nicht die ideale Position für Chandler. Wir haben weder einen Ersatz für Kostic noch ein Äquivalent auf der Rechtsaußenposition. Ich finde auch Endika als Linksverteidiger ist auch wieder ein Experiment. Also da ist schon viel, so wird da gerade gemacht. Wenn es klappt, wird jeder sagen, ja, geht doch. Aber wenn es nicht klappt, dann gibt es auch zu Recht die Kritik, dass im Winter nicht jemand geholt wurde. 3 Punkte gegen Hoffenheim. Ich fand Hoffenheim echt schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Eintracht fand ich die bessere Mannschaft, die zu Recht gewonnen hat, auch wenn Hoffenheim Chancen hatte. Aber ich finde, die besseren Chancen und mehr Chancen hatte die Eintracht. Und es war wichtig, wie wir vorhin geredet haben, wenn du so aus der Winterpause kommst, direkt, die haben sich sehr stark geredet in der Winterpause. Ja, wir haben, die Qualität ist da. Wir müssen einfach wieder nur das, was die Eintracht ausgemacht hat, auf den Platz bringen und so weiter. Und wenn das dann direkt schief geht gegen Hoffenheim, dann hast du Leipzig, verlierst vielleicht auch, startest in die Rückrunde direkt mit 2 Niederlagen und dann brennt aber der Baum in Frankfurt. Deshalb war das wichtig für die interne Stimmung, für eigentlich alle drumherum. Aber auch wenn man auf die Tabelle guckt, war das wichtig, weil das ist alles sehr eng. Bremen hat gewonnen. So viel Spielraum für Punkte liegen lassen ist da nicht, ne? Also insofern bin ich sehr happy, dass wir die 3 Punkte geholt haben, bin aber alles andere als euphorisch, weil das alles insgesamt natürlich schon
4 Punkte
auf Kante, ne, genäht ist. Ja. Ne? Wie seht ihr das, Nils?
Ja, ich denke, dass das unglaublich wichtig war für Frankfurt, dass sie die Krise nicht fortgesetzt haben. Mit Beginn der Rückrunde, weil man auch irgendwann an den Punkt kommt, sich selbst zu hinterfragen und das Erfolgsrezept der Vergangenheit auch zu hinterfragen. Und dann kommst du an den Punkt, dass alles ein Experiment ist und du nicht weißt, ob es klappt. Ne? Jetzt stellst du um von 5 auf eine Viererkette. Wenn du dann direkt Misserfolg hast, dann ist das System auch schon wieder fast verbrannt. Und dann bist du vielleicht irgendwann an so einem Punkt, wo du so ein bisschen hilflos bist und das Vertrauen auch in die eigene Stärke flöten geht. Und dann bist du wirklich in einer Abwärtsspirale. Ich sehe die Qualität bei Frankfurt eigentlich zu hoch, um ernsthaft über Abstiegskampf zu sprechen. Aber es kann trotzdem eine Rückrunde werden, die wenig Spaß macht, wenn man an so einen Punkt kommt. Und deswegen ist das sehr wichtig gewesen. Es war sicherlich auch ein Faktor, dass man mal wieder sich ein bisschen ausruhen konnte. Da viele Spiele gehabt letzte Saison und auch diese Saison mit der Euroleague-Quali plus Euroleague. Plus, dass es auch noch eng war am Ende, man das also nicht locker ausspielen konnte, sondern wirklich bis zum Schluss Körner reinstecken musste. Da kam die Winterpause, glaube ich, sehr gut für die Eintracht. Und umso wichtiger, dass jetzt auch das Ganze mit einem Sieg begonnen wurde. Es wird natürlich schwer, jetzt noch mal wirklich oben anzugreifen. Dafür braucht es eine richtige Serie. Aber auch der 7. Platz ist noch nicht weg für Frankfurt.
Ja, aber ich finde, da tut man jetzt gut dran, jetzt mal nicht von oben zu reden. Dafür waren wir auch, also du kannst nicht gegen Köln so eine Leistung liefern, in der Rückrunde gegen Paderborn so eine Leistung liefern. Generell, da waren mir zu viele schlechte Spiele, als dass man, finde ich, da sollte man ganz den Ball flach halten und sagen, wenn wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, dann kann man sagen, okay, diese Saison, wo so viele Spieler ersetzt werden mussten, einigermaßen sicher rumgebracht. Und von mehr würde ich jetzt an der Stelle wirklich auch nicht reden. Was ein bisschen schade ist, da reden wir bestimmt auch bei Bundesliga International im Anschluss noch drüber. Ante Rebic hatte ich ja gehofft, dass der zurückkommt, weil er in Mailand keine Rolle gespielt hat bislang, hat aber leider am Wochenende 2 Tore geschossen.
Tja, ist doch gut
und Mailand zum Sieg geschossen. Also das Thema hat sich offensichtlich auch erledigt. Und Jetro Willems, auch noch mal aus Eintracht-Sicht sehr schade, hat sich einen Kreuzbandriss geholt. Der war ja verliehen, ich glaube an Newcastle? Nee, ich weiß gar nicht an wen. Irgendein Premier League-Verein. Jedenfalls wollten die eigentlich die Kaufoptionen ziehen und da wurde gemunkelt, dass das im Winter noch passiert, 11 Millionen Euro. Die wird es jetzt erstmal nicht geben.
Mit dem Transfer von Kruse wird das alles in Ordnung kommen.
Ja. Ne?
Ralf, willst du irgendwas sagen?
Er hat noch nicht zurückgeschrieben.
Okay. Ja.
Vielleicht stand er eben noch auf dem Trainingsplatz. Vielleicht mal gucken.
Mal schauen, ne?
Mir gefällt dieser sehr realistische Etienne.
Nein,
ich schließe mich dem, was du jetzt zur Eintracht, zur Rückrunde oder jetzt zur Saison sagst, ausnahmslos wirklich komplett an. Mit dem Sieg in Hoffenheim hat man es geschafft, zumindest keine neuen Brandherde entstehen zu lassen. Also du hast noch nichts gut gemacht, du hast nur dafür gesorgt, dass es nicht noch schlechter wird. Nur was machen wir international? Also Platz 7, weil du das ja so ein bisschen ins Spiel gebracht hast, halte ich auch für vermessen. Salzburg wird natürlich auch spannend. Gut, Wir haben noch ein paar Folgen bis zum Salzburg-Spiel.
Aber es kann jetzt auch schnell gehen, ne? Also gegen Leipzig im DFB-Pokal rausfliegen, gegen Salzburg kannst du auch verlieren. Und dann bist du ganz schnell.
Die haben sich ja nicht schlecht geschlagen in der Champions League.
Und dann hast du ganz schnell keine Doppelbelastung mehr. Aber
deswegen. Also, ne? Minamoto.
Was?
Minamoto. Und Haaland, das waren schon zwei wichtige Stützen, die sind dann weg.
Aber haben die nicht auch wieder ein paar Farmclubs unter sich, wo sie das
Ja, natürlich. Aber ich weiß nicht genau, wer da hochgespült wird, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hatten die auch schon ein bisschen Aderlass. Aber Salzburg hat richtig stark gespielt. Mal gucken, wie die das kompensieren. Ich bin immer sehr optimistisch als Gegenpol für die Eintracht. Und ich sehe durchaus das Potenzial. Ich denke, sie haben sich sehr, sehr unter Qualität verkauft in der Runde. Und es sind 8 Punkte. Es
ist lustig, dass ich die gleiche Rolle beim HSV übrigens mal einnehme, weißt
du? Genau, das ist immer so ein bisschen Gegenpart, um es auszusteuern.
Ihr solltet häufiger was zusammen machen.
Du bist mein Ying, ich bin dein Yang.
Ja, was ist die schwarze Seite?
Ich bin die schwarze Seite.
Kommen wir mal zu was anderem Schwarzen. Haben wir irgendwas Schwarzes? Wer hat irgendwie Union in Schwarz gespielt? In Leipzig? Nee, auch nicht.
Oder hatten die Dortmunder haben in Schwarz gespielt. Übrigens sehr schöne Trikots.
Ja, aber
diese komplett schwarz.
Ja, aber die gab es ja nur einmal. Und dann ist der Webshop zusammengebrochen und dann war der Hass wieder groß.
Ja, Timo und Sandro haben die beide.
Ja, ist gut.
Und haben die neulich
auch einmal. Die haben doch jetzt das zweite Mal schon drin.
Das war aber nicht das ganz Schwarze.
Ah, siehst du, es war nur das.
War jetzt? Bei dem anderen war auch die Schrift vorne schwarz. Bei dem Bergbau.
Und jetzt Augsburg war nicht.
Nee, schwarz. Nee. Das war eine einmalige Sache. Ja, Shitstorm war groß.
Shitstorm war groß, ja. Groß.
Enttäuschte Fans, die nämlich gesagt haben,
sie haben mal verschoben, weil
sie haben, muss man auch fairerweise sagen, sie haben die Dinger online gestellt während des Spiels. Was natürlich für die Leute, die ins Stadion gehen, Dauerkartenbesitzer und die bisschen blöd.
Das ist
in der Tat. Könnte man besser lösen.
Wenn die mal einen PR-Manager hätten, der Ahnung hat.
Aber den können sie sich wohl nicht leisten.
Offensichtlich.
So.
Denn wo hat man schon einen PR-Manager, der mehr verdient als die Spieler?
Eben.
So, kommen wir mal zu. Ich nehme jetzt mal wahllos ganz kurz Leipzig gegen Berlin. Pflichtaufgabe, hast du es vorhin genannt, zu Hause gegen Union, ist ja sicherlich auch ein Stück weit so, trotzdem Union 1-0 in Führung gegangen. So ein bisschen die Lebensversicherung der Berliner ist ja Anderson da vorne, auch der auch dieses Tor wieder sehr gut aufgelegt. Wenn man mal so guckt, wer darf sich bei wem nicht verletzen oder mit welchem Spieler ist das größte prozentuale Leistungsgefälle zu erwarten? Das wäre bei Union sicherlich mit Anderson ziemlich groß, ja. Ähnlich wie bei den Bayern mit Lewandowski vielleicht, wobei die mehr Qualität haben, um da irgendwie noch was zu kompensieren. Und der auch diesmal wieder mit einer tollen Vorlage. Pölter. Mit dem
1-0. Aber mutig. Die Unioner,
ja.
Ganz frisch, fromm, fröhlich, frei, wie Theo Lingen sagen würde. Leipzig gebraucht und dann hat Nagelsmann genau das getan und hingekriegt, was du eben zu seinen Stärken gezählt hast. Ja, Leipzig schon gegen Ende der ersten Halbzeit mit ihrem Fußball, aber zweite Halbzeit war das dann schon. Das war schon ganz ordentlich und Werner jetzt mit 26 Torbeteiligungen, das ist auch schon
nicht so schlecht.
Das ist ein richtig guter Wert.
Ja.
Jetzt ein Tor mehr als Lewandowski.
Der hat sich ganz schön aus der Krise geschossen. Er war auch zu Beginn der Saison, oder gerade letzte Saison, als so dieses Wechseltheater war, er wollte, glaube ich, so gerne zu den Bayern und die Bayern wollten ihn nicht so
wirklich. Ja, dann vorher noch die Schwalbenjahre.
Die, waren die Schwalbenjahre.
Ja, eben, das wollen wir mal nicht vergessen. Ja, das passt schon alles zusammen. Ja.
Und jetzt ist der Mann richtig gut drauf. Vielleicht für die Europameisterschaft, stellt euch das vor, Sané, Werner und
Navri der wird nie in der Nationalmannschaft funktionieren.
Warum?
Es gibt Deutsch. Auch manchmal so Spieler, die einfach Werner wird in der Nationalmannschaft nie diesen Durchbruch und diese überragende Leistung, die er in Leipzig bringt. Ich glaube, das muss wirklich alles passen. Der weiß schon, warum er verlängert hat. Der ist da gut beraten, glaube ich.
Ja, ich meine, das System kommt ihm sehr entgegen, ne?
Ja.
Also, das muss man sagen, Leipzig,
er ist da der Star.
Ähnlich wie Max Kruse in Bremen, so, wo das System dem Spieler dann auch wirklich so ein bisschen entgegengebogen wird.
Ja, und ich glaube trotzdem, dass die Erwartungshaltung für ihn einfach in Leipzig eine niedrigere ist. Und das meine ich jetzt in keinster Form abwertend. Mhm. Ich meine, der Spieler ist der beste deutsche Stürmer. Ja, klar, logisch, mit weitem Abstand. Ja. Und das funktioniert woanders nicht so. Das würde weder funktionieren, wenn der bei Bayern noch bei Dortmund noch bei sonst wo spielen würde. Und deswegen hat er doch alles richtig gemacht, dass er da noch ein bisschen bleibt.
Ja.
Und ich glaube, dass er in der Nationalmannschaft einfach nie diese Rolle spielen kann, die er da jetzt spielt. Nicht, dass ich mich nicht freuen würde, wenn er es machen würde.
Nee. Es gibt Gerüchte, dass er nach Liverpool geht, aber da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Ja. International. Du wolltest was sagen, dir liegt das im Mund,
ja, aber das will nee, ich so richtig ich raus. Ich hab nur kurz noch mal über das Spiel nachgedacht. Es war einfach so, dass Union dann diese Intensität, die Leipzig dann auch gegangen ist, 35 Minuten mitgehen konnte. Haben dann das 0-1 so quasi in die Halbzeit gerettet, aber dann ja, mit den Anpassungen hat Leipzig das dann wirklich zu Ende gebracht.
Und wie du auch weißt, wenn du das 1-1 bekommst, wie die in dem Moment wussten, dass sie das Ding verlieren werden. Das finde ich immer so. Ja, weil
da geht dann, da ist, es ist so eine Situation, solange du führst, hast du immer so dieses, okay, der ganze Aufwand und gegen Leipzig zu bestehen als Union, ist das ein verdammt hoher Aufwand. Das lohnt sich. Und dann kriegst du das 1-1 und das ist dann ganz, ganz schwer, dass du eben den Aufwand wahrscheinlich noch mal erhöhst, um vielleicht wieder 2-1 in Führung zu gehen. Und das bricht dir dann so ganz unbewusst. Das ist nichts, wo ein Spieler sagt, nee, jetzt mache ich absichtlich nicht, jetzt mache ich absichtlich weniger. Das bricht dir so ein bisschen weg, weil einfach auch die Müdigkeit dazu kommt. 55., 60., 65. Du sprintest unheimlich viel ohne Ball. Und dann, solange es von Erfolg gekrönt ist, solange du führst, alles gut. Aber wenn es irgendwann mal eben keinen Erfolg mehr hat, weil der Gegner gefährlich wird, weil der Gegner Tore schießt, wie oft haben wir genau solche Spiele einfach gehabt?
Dieses Minimale, diese Änderung, wenn du dann eben sagst, jetzt müsste ich ja eigentlich was anders machen. Wenn ich jetzt so weitermache, verliere ich, müsste ich jetzt wieder ein bisschen offen und dann ist es schon vorbei.
Das, weil dann ist die Qualität beim Gegner, in dem Fall Leipzig, zu hoch.
Ja. Tja. Und Union, klar, ich meine, das ist jetzt eine Niederlage, da sollte man nicht zu viel reininterpretieren. Die wissen von Spieltag 1, dass sie gegen den Abstieg kämpfen. Aber man hat jetzt eine Situation, dass eben auch die Teams darunter anfangen zu punkten. Ja, Köln, 4. Sieg in Folge, sind jetzt punktgleich. Berlin hat andere Ambitionen, als bis zum Schluss gegen den Abstieg zu spielen. Und sie haben sicherlich auch.
Haben sie das?
Ja.
Also den Wunsch vielleicht.
Ja.
Aber
ja, das ist
in der Ambition. Realistischen Selbsteinschätzung.
Ich bin auch mal gespannt, wo sie.
Gehe ich davon aus, dass Union eigentlich, dass ihnen klar war, hier geht es nur darum, den Klassenerhalt zu schaffen. Und je früher, desto beruhigender natürlich. Aber ich glaube nicht, dass der Anspruch ist, nichts damit zu tun zu haben.
Naja,
das
sind also
die anderen Berliner, die ja den Anspruch.
Also, ob man diese Demut in Berlin noch hat, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher.
Bei Union?
Nein, Hertha.
So.
Ich wollte gerade sagen, ihr redet gerade aneinander vorbei.
Okay,
okay.
Ich war bei Union, entschuldige.
Ja, nee, ich war erst bei Hertha, dann dachte ich, du bist bei Union und dann, ja.
Nee, ich bin so, also, bei Hertha. Ja,
das ist
so, weil du die Tabelle durch.
Ganz genau. Ich rede von den Vereinen, die unter Union stehen.
Okay.
Und wollte lediglich sagen, dass diese eigentlich recht komfortable Position, sehr respektabel in jedem Fall, durchaus bedroht ist in der Rückrunde, weil jetzt diese Mannschaften, die eben unter Union stehen, und da war ich gerade dabei aufzuzählen, und dazu zählt Köln, die viermal gewonnen haben, dazu zählt Hertha, die andere Ambitionen haben, als Abstiegskampf zu haben. Dann hast du Mainz, die auch wieder in Schwung kommen so langsam, und natürlich Bremen. Düsseldorf und Paderborn sicherlich werden Union den Gefallen tun und bis zum Ende da auch
im Abstiegskampf bleiben. Kommt Hertha denn da unten raus?
Na, das ist eine sehr gute Frage und damit eigentlich auch eine schöne Überleitung für ein Spiel, was wir leider schon hatten.
Wir haben aber tatsächlich gar nicht über Hertha
gesprochen. Wir haben nicht viel über Hertha gesprochen, weil das einfach, wenn du gegen die Bayern spielst und die Bayern machen ihr Ding, dann kannst du gar nicht über den Gegner reden, weil du immer das Gefühl hast, der Gegner hat gar keinen Faktor.
Ob die mir kommt sowieso, ja, Hertha so, ah, das erste Spiel hier gegen Dortmund mit Klinsmann, das hätten wir eigentlich gewinnen können gegen 10, ja, aber war noch einmal teuer, wir waren schon gut, ich habe schon gemerkt, wie wir alle gut waren. Ja, ich finde jetzt den Trainerschein nicht, nächste Woche ist er da, dann geht's rund. Ja, jetzt gegen die Bayern können wir schon mal 4-0 verlieren und noch ein, zwei solche Dinger, dann wird's nämlich auch lustig.
Ja. Ist Hertha vielleicht dieses Jahr so der klassische Kandidat, rutscht unten rein, ohne je damit gerechnet zu haben?
Ja. sich selbst quasi ganz woanders gesehen.
Ich finde zumindest ein Problem, dass durch den Investor bei Hertha momentan dauernd von, wir sind ein Verein der Welt groß, wir müssen in die Champions League.
Ja. Ich finde, also die Visionen ganz weit weg von dem, was...
Genau, die Diskrepanz die zwischen halt dem auch, Status ne? quo und von dem, wo sie sich irgendwann mal sehen, finde ich, das ist dann vielleicht auch eher was, was du in der Sommerpause mal ansprichst oder so. Aber wenn der Verein irgendwie mit, also nicht mit einem Bein, sondern im Abstiegskampf ist, gleichzeitig irgendwie von Champions League reden, da gehören wir hin und so. Ich tue mich da immer schwer mit, wenn Vereine, die meilenweit weg von der Champions League sind, sowohl von der Struktur, vom Kader, vom Tabellensituation und dann immer irgendwelche Manager oder Trainer sagen, wir gehören aber irgendwo. Ja,
es ist, ich was heißt, dass wir gehören dass du dahin? Einen 5 Jahre, dass du auch ein
visionäres Ziel hast. Nur weil ihr in der Hauptstadt kickt oder was? Was soll das?
Also? Und einen 5-Jahres-Plan meinetwegen hast oder eine Vision. Ja. Aber die habe ich doch bitte.
Ja, jeder
in meinem, hat denn noch in meinem 5-Jahres-Pläne. Büro. Ja. Wer hat das gesagt? Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen oder so.
Ja.
Aber behalte das bitte in deinem Büro und guck erstmal, dass du von Tabellenplatz 14, 15, 16 wegkommst, weil auf, ich weiß nicht, wo stehen sie jetzt nach dem Spieltag?
Ja, 14.
Weil auf Platz 14 von Platz 4 zu sprechen.
Und das ist genau dieses HSV-Syndrom, was ich bei Hertha eben sehe, dass du, also die Argumente sind ja komplett austauschbar. Ersetzt Berlin durch Hamburg. Der Verein ist so groß, diese Stadt hat so viel Potenzial und eigentlich gehören wir hierhin. Und bei diesem ganzen Gequatsche von morgen verlierst du die sportliche Realität, den Status quo, völlig aus den Augen. Und du hast halt bei Berlin, und das ist noch ein Unterschied zum HSV, beim HSV hast du ja mit Kühne zumindest jemand, der wirklich Fan des Vereins ist, seit er Kind ist und ein Interesse daran hat, auch weil er Geschäftsmann ist. Wir lassen uns jetzt nicht über Kühne anfangen, alles klar. Aber er ist zumindest emotional im Verein verwurzelt. Was bei Berlin passiert, ist ein reines Investing. Ja? Also das ist, da ist jemand, der am Ende des Tages mehr Geld haben will, als er da reinpumpt. So, es ist ja völlig klar.
Das heißt, die Gefahr, dass der in 2 Jahren sagt oder in einem Jahr, nee, komm.
Das ich finde es tatsächlich geil, auch wenn das machen muss, wenn Klinsmann von einem 5-Jahres-Plan redet. Als wenn der 5 Jahre in Berlin wäre. Ich meine, wir haben momentan den Trainer mit der längsten Halbwertszeit in Freiburg. Ich glaube, das sind 7 oder 8 oder keine Ahnung. Und also da bist du ja schon ein Rekord. Also Klinsmann redet davon von 5 Jahren in Berlin. Ist
schon länger?
Ja, kann, ja, also ist der Dienstälteste. Ja. Und dann redet er da davon. Dann hast du diese Namen gehört, die alle gehandelt wurden. Und Götze war eigentlich schon in Berlin. Und habe ich mir vorgestellt,
Chaka,
wie Götze mit Ann-Kathrin Brömmel das Teddy-Trikot hochhält, wo Teddy draufsteht. Habe ich mir dann so vorgestellt. Kann das sein? Der ist ablösefrei.
Aber da sind wir wieder beim Thema auch. Du hast das, glaube ich, auch gesagt, ne? Draxler, Götze, Schaka, das sind natürlich alles große Namen, aber wenn man sich mal anguckt, wie zum Beispiel ein Verein von Hoffenheim da hochgekommen ist, die haben nicht einfach sich die, sag ich mal, Bankdrücker von großen Vereinen gekauft, sondern unfassbar gute Talente. Und da sehe ich schon alleine, der Ansatz ist schon völlig falsch. Wenn du dir einen Götze holst und erstmal dein Gehaltsgefüge zerballerst, der aber schon längst über sein Leistungsziel ist.
Ja, aber das müssen sie doch jetzt
zerballern. Den kannst du ja auch nicht mehr gewinnbringend im Prinzip verkaufen, ja, wenn der jetzt
kommt. Wenn du ablösefrei bekommst, kannst du ihn schon
wieder verkaufen. Ja gut, weil ablösefrei. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Also zu sagen, wir haben jetzt irgendwie 200 Millionen, das ist ja heutzutage, muss man ja wirklich so sagen, reicht das auch nicht, um sicher
Draxler die Champions League war auch schon gefühlt in Berlin. Ja.
Das sind alles eben Spieler, die, sagen wir mal, so nach unten fallen.
Ja.
Ne? Die eigentlich jetzt besser dastehen, als sie dastehen würden, wenn sie nach Berlin wechseln und das auch in einem Alter, wo ich auch denke, dass da hast du direkt ein Mentalitätsproblem irgendwie. Erfolg, und da kann man über Leipzig und Hoffenheim denken, was man will, aber die haben vorgemacht, wie man langfristig was Erfolgreiches auf die Beine stellt. Und da kannst du natürlich als Berlin das System Leipzig nicht kopieren, weil die natürlich auch ihre Farmteams haben in New York und in Salzburg und so weiter. Aber Hoffenheim zum Beispiel, Die haben's nachhaltig gemacht. Und das sieht man ja jetzt.
Wir sollen jetzt nicht das Fass aufmachen, was Hoffenheim und Leipzig in Sachen Jugendarbeit und junge Spieler abwerben, von Ruf haben.
Darum geht's ja nicht.
Weil gleich kommt nämlich das Argument als nächstes, Leipzig und Hoffenheim, die machen aber so eine gute Jugendarbeit, also die Jugendarbeit in Leipzig, da sprech mal mit anderen Vereinen in Deutschland, was die Jugendarbeit in Leipzig angeht.
Ja, das ist okay.
Ich glaube nicht, dass
der Grund, weshalb Hertha das nicht macht, ein moralischer ist, weil sie nicht wollen, dass sie so aggressiv auf dem Jugendfußballmarkt agieren, wie es Leipzig oder Hoffenheim machen, sondern das ist einfach in meinen Augen dann eine Ungeduld.
Ja.
So. Und wenn du dann wirklich was Nachhaltiges aufbauen willst, dann fängst du vielleicht erstmal unten an oder fängst mit jüngeren Spielern an und fängst an,
glaubt Spieler, jemand, also Spieler glaubst du dran, glaubst du dran, dass es geht? Du, ich meine, du hast da, du kennst diese Leute, du bist da vernetzt und kannst du dir vorstellen, dass man, ich glaube, Klinsmann soll dann ja im Sommer wechseln in den
Er ist ja eigentlich auch dafür geholt worden.
Genau, in den Aufsichtsrat. Quasi und so dann kannst du dir vorstellen, dass die das, wenn der Investor da cool ist, dass sie das hinbekommen und so wie Hoffenheim und Leipzig das, was sportlich erfolgreich bestreiten, dass die sowas in Berlin hochgezogen bekommen?
Ich glaube, du hast in Berlin einen unheimlich großen Apparat, den du bewegen musst. Und du darfst auch die Fanszene in Berlin nicht vergessen, die ja auch sehr über Kreuz liegt, gerade mit der, in Anführungsstrichen, Marketingabteilung des Vereins, weil die ja in eine Richtung arbeiten, die die aktive Fanszene eben nicht teilt. Da hast du ganz, ganz viele Baustellen, die du in all der Zeit wirklich bewältigen musst. Aber, und das sollten wir vielleicht noch würdigen, du hast jetzt nachhaltig und, was war das andere, erfolgreich und Konzept. Auf wen trifft das denn noch zu? Haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Also, was wir jetzt auf Paderborn?
Freiburg.
Freiburg, ja. Aber Paderborn ehrlich gesagt auch. Ein Stück weit. Das ist natürlich nicht die kragenweite erste Liga, aber was die da gemacht haben.
Lass uns über Freiburg sprechen.
Auch Konzept. Lass uns gerne über Freiburg sprechen. Wir reden immer zu wenig über Freiburg. Die haben gewonnen in Mainz.
Im Spiel gewonnen. Das so, ja, eben. Das meine ich. Die fliegen so komplett unter dem Radar immer und spielen noch, ne? Eine unfassbare Saison. Du merkst allerdings, das finde ich jetzt beim Mainz-Spiel, die haben mal einfach Bock auf Fußball. Und wenn vieles funktioniert, fällt es dir natürlich auch leichter. Aber Freiburg, auch die gehen raus und haben einfach Bock auf das Spiel. Die empfinden keinen Druck.
Ja.
Also natürlich bekommen sie, haben sie einen gewissen Druck, weil sie kriegen ja auch ihre Aufgabe mit und Matchplan und alles. Aber die haben einfach Bock auf Fußballspielen. Mhm. Ist leicht gesagt, weil läuft ja auch.
Ja, aber da wieder geiler Trainer, da können wir im Anschluss noch drüber reden. Nochmal der Unterschied zwischen zwei geilen Mannschaften in England. Du hast halt dieses Jahr eine Mannschaft, die glaubt das alles und die folgt dem und die hat Bock. Und egal, wie viele Punkte sie vorne sind, die rennen immer noch diesen Meter mehr und die glauben da alle dran. Und das ist halt in Freiburg einfach geil zu sehen, wie du das merkst. Und das war ja auch das, was der Kollege Klopp in Dortmund geschafft haben. Großkreuz und Schmelzer und Co., die wissen bis heute nicht, wie die auf dem Niveau gespielt haben. Aber die haben das geglaubt und die wussten, da sind sie gut. Und wenn das alles so greift, ist halt toll. Aber sowas kann ich mir zum Beispiel in Berlin, ich kann mir das nicht vorstellen, schon mit diesem ganzen, kriegen die ein neues Stadion?
Da wird ja, glaube ich, immer noch diskutiert.
Die brauchen ja schon mal ein Fußballstadion als erstes. Nicht dieses Ding, wo du einen Kilometer weg sitzt.
Ja.
Das sehe ich da gar nicht.
Jetzt bist du wieder bei Hertha.
Tut mir leid.
Wir waren bei Freiburg. Ich habe diese Brücke habe ich völlig
verpasst. Ich bin ja nicht so oft da wie. Also ich kann das natürlich schon erklären, woher das kommt, dass meine Sprünge noch absurder sind als sonst. Ich bin ja nicht so oft da. Ihr sprecht ja öfter eben auch mit Ralf. Und dann hast du jemanden, er schickt mir halt im Vorfeld bei WhatsApp ein Bild. Da geht's so irgendwie, hier haben wir ein bisschen Späße gemacht, wie er halt gegen Lewandowski spielt. So, ich kenne nicht so viele Leute, die gegen Lewandowski gespielt haben. Und dann nutze ich diese Kompetenz und Erfahrung und plötzlich so, kannst du dir das vorstellen? Und dann deswegen diese wilden Sprünge.
Ah, okay. Ich verstehe. Gut, aber eigentlich wie immer, ne? Wir loben Freiburg, aber haben nicht mehr so die Zeit, um noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Aber unterm Strich bleibt sie haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Ich bring mal Florian Bruns mit, den Co-Trainer von Christian Streich.
Bringen Sie alle mit.
Der verantwortlich ist für die Standards unter anderem. Und dann soll der uns mal erzählen, was die alles richtig gemacht haben.
Verantwortlich für die Standards? Möchte der nicht mal bei einem anderen großen bei
Standard Lüttich?
Der war auch im Sportstudio Streich am Wochenende. Und du magst jetzt sagen, das nutzt sich ab. Ne? Kannst du nicht mehr sehen, immer das Gleiche, zu allem was zu sagen.
Ja,
das
ist super. Aber wenn er gefragt wird?
Ja, eben.
Was? Genau darauf ist er angesprochen worden, letzte Woche oder vorletzte Woche in einem Interview. Und er hat gesagt, ja, wenn ich gefragt werde, dann antworte ich.
Ja. So wie du auf Twitter.
Ja.
Es ist ja auch so ein bisschen so,
ne? Er folgt übrigens erst seit ein paar Wochen, ne?
Streich?
Nee, er.
Ach so. Das
ist völliger Quatsch.
Echt, auf Twitter? Das ist tatsächlich noch eine Meldung
wert gewesen. Vielleicht Monate, aber. Ist
vielleicht auch wichtiger.
Lange Zeit, nachdem wir uns eigentlich gekannt haben. Weil er ist immer davon ausgegangen. Ich such's dir aus der Gruppe raus. Er ist immer davon ausgegangen, dass er mir folgt.
Er macht ja auch nicht mehr, du machst ja nicht mehr viel selber bei Twitter, ne? Oder?
Ja, das macht mein Team.
Ja.
Dein Twitter-Team. So, Leute, komm, Disziplin hier. Wir haben noch einmal ganz kurz Köln-Wolfsburg. Wir haben Köln immer so ein bisschen schon quasi mehrfach für ihre Winning-Streak
gelohnt. Für lange nicht gegeben.
Wir haben jetzt leider nicht so wirklich analysieren können, was Köln jetzt anders macht, warum das jetzt auf einmal gelingt. Aber das
deutlich zielstrebiger Fußball. wenn du dir die Kölner jetzt mittlerweile anschaust, auch jetzt gegen Wolfsburg, das war schon sehr zielgerichteter Fußball. Wenig, wir versuchen irgendwas mit Ballbesitz, sondern 2, 3, 4 Pässe Abschluss. Mhm. Und dann hast du zwei Sechser, die momentan, bitte?
Ich hab
also zwei Sechser, die momentan gut funktionieren. Und so ist das unter anderem zu erklären. Und man hat auch ein bisschen Abschlussglück.
Genau, Córdoba trifft mal wieder. Ja. Hector, gut in Form.
Mal gucken, wie das am Freitag aussieht, ne?
Ja, und der Horn?
Ja.
Ja, der ist auch, der war ja mega gut. Dann kamen alle irgendwie mal so ein bisschen Krise gehabt in Köln und ab und jetzt wieder top, ne? Guter Mann. Ist mir echt aufgefallen. Ich hatte den so zwischendrin, hat der. Korrigiert mich gern, aber nee, so. Hat er so ein bisschen gekrieselt und jetzt ist er wieder da.
So. Ja, er war ja eine Zeit lang, er war ja Jahrgang Ter Stegen, Bernd Leno und Timo Horn war eigentlich immer der Dritte dann in der
U21. Hat gemerkt, es wird nie was.
Und er hat aber nicht das Niveau erreichen können, was ein Leno und Ter Stegen hatte. Und am Ende, ich war dann zwischen, als er mit in die zweite Liga gegangen ist, habe ich auch gedacht, so, wow, guter Schritt. Und dann habe ich aber auch gedacht, so, zwischendurch so, ja, ehrlich gesagt, ist das aber auch sportlich adäquat so ein bisschen.
Ja.
Aber auch der hat sicherlich gute Spiele gemacht. So, lass uns mal zum Ende kommen. Wir machen nämlich gleich noch eine Ausgabe Bundesliga International.
Freue ich mich.
Da werdet ihr unsere Gäste sein.
Was? Wir haben schon ein bisschen überzogen.
Ja, ja. Genau. Wir müssen die Zeit
ein bisschen Bundesliga ist wie Cyberpunk. Dauert ein bisschen länger.
Ja, sobald und am Ende sind alle sauer.
Ja, genau. Und es gibt auch eine Special Edition für alle, die hier am Tisch sitzen. Ja. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bleibt jetzt dran. Wie gesagt, es geht weiter mit Fußball. Dann
heute Abend, ganz wichtig, 20.30 Uhr, glaube ich, hier jetzt los mit dem Jugendzimmer. Heute zu Gast die Atzen.
Ja.
Deine Freunde aus Berlin. Ist das nicht die mit hier, schmeißt die
Sachen? Deswegen bist du überhaupt erst da.
Ja, die Atzen.
Weil Lucy Cat da ist.
Die Atzen.
Und jetzt lungerst du noch durch Zufall hier rum und danach taumelst du durch Zufall ins Set rein.
Wenn ich, sind die das? Wenn ich Lucy Cat sehen will, gibt es einfach
eine Methode.
Ja. Welches? Ja, Disco Pogo.
Genau.
Wir haben mit unseren Entwicklern sind wir in San Francisco zur GDC rumgefahren. Wir machen immer so einen Teambuilding-Ausflug und haben in so einem Bus mit so, wo man so einer Stange tanzen kann, haben wir die Atzen gehört. So international sind die. Und die russischen, die polnischen, alle Kollegen haben Disco Pogo gesungen.
Habt ihr da auch so unterschiedliche Armbänder alle?
Nee.
Die auf jeden Fall heute Abend im Jugendzimmer bei Krogi auf jeden Fall einschalten.
Das wird
großer Spaß. Das weiß ich.
Das werden wir rausfinden. Aber ihr bleibt bitte hier. Wir machen das für euch. Ihr schaut euch jetzt die Folgensendung an und dann sehen wir uns, nächsten Montag um 17 Uhr wieder zur Bundesliga, ne? Ja. Du bist auch dabei.
Ja, bin ich dabei.
Aber 2 bis 3 Wochen
wieder. Ja, bin sehr schön. Ich dabei, wenn Haaland dann zweistellig ist.
Wenn Haaland zweistellig kommt, kommst du wieder. Das finde ich einen guten Deal. Ja. Dann sehen wir uns 2021. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis gleich. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.